Liebe Zuhörer des Sommelier-Podcasts, mein Name ist Christoph Strahl aus dem Restaurant Vendôme und ich darf euch heute einen sehr lieben Freund und ein echtes Schwergewicht der deutschen Weinszene vorstellen. Ein Mann, den ich 2016 im Seven Seas auf dem Sylberg kennenlernen durfte. Ihr ahnt es sicher schon, es geht um Maximilian Wilm, Sommelier und Betriebsleiter im Kindfels Kitchen and Wine in Hamburg. Max ist ein leidenschaftlicher Sommelier-Kollege, der nicht nur auf Wettbewerben, Meisterschaften und in Jurys zu finden ist, sondern auch im Service als umsorgender und humorvoller Gastgeber und als Vorbild für seine jungen Sommelier-Kollegen. Was mich an Max schon immer begeistert, ist seine Vielseitigkeit, sein Fokus und sein Humor. Ob es nun der günstigste Wein für die Abi-Party, der gereifte Lafite Via Cora war oder der legendäre Sprung über den Tigerkopf an Silvester war, Max ging es immer darum, Momente für den Gast zu schaffen. Auch wenn wir das 20. Fass Weißbier in die Almhütte bringen oder den x-ten wirklich gruseligen Wein für den Terrassenpavillon probieren mussten, Max hat immer das Witzige und Skurrile darin gesehen und uns alle damit motiviert. Darüber hinaus ist Max bei allem, was er über Wein weiß, jemand, der immer einen unkomplizierten und begeisternden Weg findet, ihn jedem nahezubringen, der zuhören mag. So sicherlich auch in diesem Podcast. Habt viel Freude damit.
Herzlich willkommen zu Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit. Und diese Woche haben wir wieder einmal einen Deep Dive. Und nachdem wir Kalifornien zusammen mit Florian Richter schon einmal von Nord nach Süden abarbeiten durften und gemerkt haben, dass dieses Weinbauland so großartig und faszinierend ist und eigentlich mehr Aufmerksamkeit bedarf. Deswegen, einmal im Monat gibt es ja einen Deep Dive, möchten wir die nächsten 4 Monate jeweils einen Deep Dive mit einer Groß-EWA aus Kalifornien präsentieren. Wir beginnen mit keiner geringeren als der prominentesten, mit dem Napa Valley. Danach kommt das Sonoma Valley, Central Coast und dann Lodi. Und für das Napa Valley konnte ich keinen geringeren als Maximilian Wilm, einen der renommiertesten, ja eigentlich Weinwisser oder Weinversteher unserer Republik gewinnen. Vor fast 2 Jahren hatten wir schon eine Folge mit ihm und ich war damals unfassbar beeindruckt, wie tiefgründig sein Wissen ist. Und das beweist er auch in dieser Napa-Folge. Also, ich freue mich auf Maximilian Wilm von Kilnfels Kitchen und sein Wissen rund um Napa. Und bevor wir in die Folge einsteigen, möchte ich mich ganz herzlich bei Henrik Thoma und Wein am Limit und bei der Schlumberger Gruppe dafür bedanken, dass sie uns die Weine für diese Podcast-Folge zur Verfügung gestellt haben. Aber letztlich stehen sie sinnbildlich für all die großartigen Weinimporteure, die sich um dieses einzigartige Weinbauland Kalifornien bemühen. Und ich freue mich auf das Napa Valley, denn es ist so viel mehr als nur ein berühmtes Weintal. Es ist ein vollständiges Modell dafür, wie man Herkunft, Landwirtschaftspolitik, Medienlogik, Tourismusökonomie und Hochpreismarkenbildung ineinandergreifen lassen kann. Aber darüber hinaus, neben all auch der Perfektion, es ist ganz viel Leidenschaft. Und ich glaube, er kann es ganz gut transportieren, was das heißt. Herzlich willkommen, lieber Maximilian Wilm! Wir hatten ja schon einmal einen Deep Dive Kalifornien mit Florian Richter und interessanterweise war das Interesse, dieses eigentlich Weinbauland, dermaßen groß, dass wir uns überlegt haben, wir machen 4 einzelne Folgen mit den Hauptgebieten, also einmal die Central Coast, Lodi, Sonoma Coast oder Sonoma Valley. Und wir würden ganz gerne auftakten mit dem Napa Valley und da mit jemandem, der sich da so richtig auskennt. Nicht zuletzt deshalb, weil du bei den Star Wine List zu den California Stars gehörst mit deiner Weinkarte, mit deinem Lokal. Na, ist nicht dein Lokal, aber zumindest gestaltest du die Weinkarte. Hallo Max, ja. Schön, dass du dabei bist.
Danke Silvio. Ja, ich freue mich, dass ich wieder da sein darf und dass ich ja mit dir heute ein bisschen über das Thema Napa sprechen darf. Ein Thema, was mir unglaublich viel Spaß macht und mit dem ich gerne arbeite. Ja.
Warum macht dir Napa Spaß? Was ist da an diesem Gebiet besonders oder was fasziniert dich so daran?
Also mich fasziniert daran, dass es einfach eine große Vielfalt trotzdem abbildet, obwohl viel natürlich irgendwie schon auf Cabernet und so basiert, aber es gibt einfach extreme Unterschiede auf einem sehr, sehr kleinen Gebiet, ne? Also es ist ja wirklich, wir sind knapp 50 Kilometer lang, knapp 5 Kilometer breit und da passiert einfach extrem viel und es ist eine Region, die, glaube ich, von vielen Konsumenten, aber auch von vielen Kollegen und Kolleginnen oft auch ein bisschen falsch verstanden wird. Und man kann dann einfach auch gut damit überraschen, mit spannenden Weinen, die halt vielleicht auch so ein bisschen nicht das sind, was die Gäste erwarten würden, wenn man ihnen sagt, ich bringe jetzt einen Wein aus dem Napa Valley.
Das kann man doch letztlich, denke ich, von vielen Gebieten behaupten. Also auch vielen Gebieten in Europa oder teilweise eben auch in Übersee. Wie würdest du jemanden in drei Sätzen erklären, warum das Napa in der globalen Weinwelt, also gesamt betrachtet, so eine wirklich besondere Stellung einnimmt und was dieses Gebiet so wirklich faszinierend macht?
Also bin ich definitiv bei dir, dass das für viele Regionen zutrifft, was ich gerade gesagt habe. Aber bei Napa, also drei Sätze, für mich, es ist die erste wirkliche Feinweinregion außerhalb Europas gewesen. Ne? Also wir kennen wir kennen Bordeaux, wir kennen Toskana, Piemont, so als Burgund, als die Superregion. Und wenn du nach Übersee guckst, was fällt dir da als erstes ein? Ich glaube, 99% der Menschen würden immer Napa Valley sagen. Und dann kommt vielleicht irgendwann Mendoza oder Barossa Valley. Aber für viele ist sicherlich Napa die absolute Nummer eins. Das wäre der erste Satz. Es ist eine absolute Kultregion. Also wenn man sich die Geschichte, zu der werden wir ja später auch noch ein bisschen kommen, sich ein bisschen anguckt, es hat einfach eine extrem spannende Geschichte. Das finde ich ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal. Also es ist kein Alleinstellungsmerkmal, aber es macht es so besonders. Und einfach diese Kompaktheit, dass wir über einen sehr, sehr kleinen, überschaubaren Fleckchen Erde so diverse Weine und diverse Weinstile haben, die für mich einfach die Faszination ausmachen.
Was ich total interessant fand, eigentlich, wenn man sich das so überlegt, dass es Napa Valley eigentlich die einzige Weinregion der Welt ist, die es geschafft hat, innerhalb eines noch nicht mal Jahrhunderts, sondern eines halben Jahrhunderts, eine absolute Weltklasse-Position einzunehmen. Also in den Gebieten der Welt ganz weit vorne immer mit genannt wird. Und das in einer so kurzen Zeit. Also wenn du das wiederum mit Europa vergleichst, sind es eben teilweise Gebiete, die Jahrhunderte brauchten, um dieses Image aufzubauen, was halt das Napa in relativ kurzer Zeit geschafft hat. Das finde ich so beeindruckend.
Definitiv bin ich voll und ganz bei dir. Also wenn du jetzt guckst, 60 Jahre und von am Boden zerstört bis in die absolute Weltspitze. Ja.
Insofern macht dieses Gebiet auch eine Sache ganz, ganz besonders aus, dass es sich niemals aus einer Evolution heraus, sondern immer aus einer Revolution neu definiert hat. Und das finde ich absolut ergreifend.
Ja, es verkörpert, glaube ich, so ein bisschen dieses amerikanische Lebensgefühl. Ich lieg am Boden, muss mich wieder aufrichten. 30 Jahre später kriege ich den nächsten Knüppel zwischen die Beine geworfen, muss mich wieder neu aufrichten und
war wirklich so, ja.
Ne? Also wenn du also das ist schon, glaube ich, schon so ein bisschen dieses American Way of Life, dass man immer auch nach vorne guckt und immer weitergeht. Aber halt gerade jetzt auch, wenn man sich Napa anguckt, auch nie die Qualität aus den Augen verloren hat, sondern immer halt auf Qualität gesetzt hat eigentlich.
Und letztlich ist es ja auch so das lebendige Symbol des amerikanischen Traums. Also, dass du Qualität durch Mut generierst, dass du Unternehmergeist und eine ganz eigene Überzeugung hast, eben auch einen ganz eigenen Patriotismus. Und was ich beim Napa eben ganz, ganz großartig finde, dass man Terroir, also dieses breit gelutschte, dieser breit gelutschte Begriff, der leider oft missbraucht wird, aber dass es keine europäische Erfindung ist, sondern dort allgegenwärtig, dass du 100 verschiedene Bodentypen hast, dass diese ganz, ganz klar herausgearbeitet werden in den verschiedenen, da kommen wir später wahrscheinlich auch noch drauf, verschiedenen AVAs und das Ganze auf einer Größe, die kleiner ist als Rheinhessen, auf 19.000 Hektar.
Ja, also es sind nur 19.000 Hektar. Es ist auch landschaftlich, diese 19.000 Hektar sind ja auf sehr, sehr wenigen Quadratkilometern angesiedelt. Ne? Also es ist sehr, sehr kompakt. Also wenn du so aus San Francisco kommst, ins Napa-Tal reinfährst, dann kommt ja zuerst die Stadt Napa. Und dann, wenn du die verlässt, und dann siehst du eigentlich auch nur noch Weinberge. Danach gibt's in der Ebene fast nichts anderes mehr. Es gibt ein paar kleinere Dörfchen, es gibt dann ein paar kleinere Städtchen, es gibt das ein oder andere Weingut, aber es sind halt fast nur noch Weinberge. Und dann sieht man, okay, 19.000 Hektar auf sehr, sehr, sehr begrenztem Feld. Ne? Und dann halt so majestätisch links und rechts die beiden Gebirgszüge, die das Tal halt auch mitprägen. Und Ja, das ist schon einfach ein besonderes Fleckchen Erde, so könnte man es auch einfach sagen. Ne? Es ist, du hast ja auch das besondere Klima, du hast das mediterrane, Dry Mediterranean Climate, das gibt es nur in 2% der Welt, gibt es dieses Klima, wie wir im Napa haben. Ne? Also es ist schon auch da wieder ein Alleinstellungsmerkmal.
Die aktuellste Zahl, die ich gefunden habe, war 18.350 Hektar. Was ich total spannend fand, sind zum einen die beiden Gebirgszüge, also My Camas Mountains und Wacker Mountains, die das Ganze mehr oder weniger einkesseln, aber eben auch, dass das Napa selber 91.000 Hektar hat. Also dieses Napa Valley mehr oder weniger 91.000 Hektar umfasst und du hast dadurch relativ viel Wald, relativ viele Anpflanzungen, wenig Bebauung,
ja,
was auch ein großes Thema dort ist und zum Erfolg des Gebietes beigetragen hat. Hast aber eben auch ganz, ganz viele kleine Mikroklimate, die letztlich eben doch dafür sorgten, dass wir so viele unterschiedliche Stilistiken im Napa selber finden. Könntest du Napa mit Musik vergleichen? Also welche Musikrichtung würde da für dich am besten passen oder wie könnte man das greifbar machen? Ich arbeite so gerne mit Metaphern und manchmal macht das so eine eigentlich steril formulierte Region, die man halt irgendwie über Bodentypen oder Klima definieren kann, mit einer Metapher dann irgendwie greifbar oder irgendwie definierter oder emotionaler vielleicht.
Für mich ist Napa, wenn ich es jetzt mit Musik vergleichen würde, ich würde zuerst an sowas wie Bon Jovi denken.
Ah, okay. Also, wenn es so schön ist oder so melodisch oder warum?
Melodisch, aber auch mit Druck, aber es kann auch leise sein. Also es gibt in Napa, ich bin auch mal ein bisschen spazieren gegangen, als wir dort waren. Du hörst nur Vögel, ne, und siehst ein bisschen Wald. Es ist jetzt nicht so, laut wie in manchen Gebieten auch. Du siehst auch nicht so viele Autos und es kann eben sehr leise sein, es ist aber einfach monumental schön und ich finde, viele Lieder von Bon Jovi haben auch so ein bisschen was Monumentales. Das war so, was mir da in den Kopf kommen würde.
Also ich würde es dann sogar noch weiter sehen. Ich habe mal eine Reportage über Bon Jovi gesehen. Zum einen, dass der ja ein absolutes Arbeitstier ist,
ja,
was ja aufs Napa eben auch mehr oder weniger zutrifft. Und dass er ein absoluter Perfektionist ist und alles bis ins Kleinste durchdekliniert und durchdenkt. Und aus dem eigentlich heraus hätte ich es gesehen, wahrscheinlich auch, dass man einen Grundstil hat bei Bon Jovi, um dabei zu bleiben, aber in dem ganz, ganz viele Facetten sind. Und genau das kannst du ja mehr oder weniger aufs Napa spielen, dass du, also diese 50 Kilometer lang, es gibt ja wenige Gebiete, wo zwischen eben der Mountain Range, also zwischen den Berglagen und den Tallagen so gravierende Unterschiede sind.
Naja, und das ist jetzt auch kein Hügel, ne? Also wenn man vor den Mayakama Mountains und den Wacker Mountains steht, das geht schon richtig nach oben, ne? Also auch die Weinberge gehen ja mittlerweile bis so auf 800 Meter ungefähr nach oben. Mhm. Das hat schon, also die Straßen, das hat schon so Serpentinencharakter teilweise und das ist jetzt nicht irgendwie nur so ein rein hessischer Hügel, sondern da geht schon richtig hoch. Ich wollte noch eine kurze Anekdote zu Bon Jovi, um das nochmal zu unterstreichen, was du gerade gesagt hast mit dem Arbeitstier. Ich war mit meiner Frau bei ihm mal auf einem Konzert in Berlin und das sollte eigentlich im Olympiastadion stattfinden und wahrscheinlich haben sie nicht genügend Tickets verkauft, haben sie es dann auf die Waldbühne verlegt. Und das war eins der geilsten Konzerte, auf denen ich bis jetzt war, weil er auch einfach 3 Stunden gespielt hat. Was ja heute einfach nicht mehr, also heute sind die meisten nach 90 Minuten fertig. Der hatte einfach 3 Stunden auf der Bühne richtig Vollgas gegeben. Und der gute Mann und auch die ganze Band, das sind ja auch nicht mehr die Jüngsten, muss man ja auch sagen. Also von daher ja, kann man das mit dem Arbeitstier schon unterstreichen. Und aber zurück zu Napa. Also die Hügel, die machen sehr, sehr viel aus. Es rahmt das ganze Tal sehr, sehr schön ein. Und diese kleinen Mikroklimata, die sind unglaublich wichtig. Nicht unbedingt immer wichtig für das Etikett und für den einzelnen Wein letztendlich, weil man muss sich, viele Weine aus Napa sind halt einfach Cuvées, die auch aus den verschiedensten Herkünften dann zusammengestellt werden. Ne? Man nimmt halt ein bisschen was unten aus der Ebene, aus Rutherford, aus Oakville, um ein bisschen mehr Power zu kriegen und nimmt dann aber eben halt und das wird jetzt gerade auch durch Klimawandel und so immer mehr, eben dann aus den Mountain oder aus den Hillside AVAs einzelne Parzellen mit rein, um halt den Wein dann Frische und Eleganz mitzugeben. Ne? Also und das ist wie, ich sag mal, wie die Grundweinerstellung beim Champagner, da willst du halt den perfekten Wein letztendlich machen. Ne?
Du hast jetzt einige Sachen erwähnt, die ich persönlich für unglaublich wichtig finde. Wie fangen wir jetzt am besten an, um das so ein bisschen thematisch durchzugehen? Also zum einen würde ich dieses Thema AVA nochmal so ein bisschen aufschlüsseln, wie man sich das vorstellen kann, welche Wertigkeit und Wichtigkeit das letztlich für das Napa selber hat, dann würde ich vielleicht auf das Gefälle, dieses Nord-Süd-Gefälle, was dort ja extrem prägnant ist und sowohl von den Bodentypen als auch vom Klima relativ extrem ist. Und dann eventuell diese Rebsortenstilistik, die du auch erwähnt hast, die aber manchmal auch so ein bisschen verkannt ist. Was magst du am liebsten? Wie sollen wir an die Sache
rangehen? Ich glaube, es macht am meisten Sinn, wenn wir uns, glaube ich, mit den AVAs ein bisschen zuerst beschäftigen und der Geografie und so. Was wir, glaube ich, auch nicht außer Acht lassen sollten, ist die Geschichte, weil die ja auch eine kleine Rolle spielt, würde ich sagen. Aber da können wir, glaube ich, auch vielleicht später, wenn es um das Verständnis von Napa noch ein bisschen geht, auch drauf eingehen. Ja.
Also AVA, was ist eine AVA?
Also AVA steht grundsätzlich für American Viticulture Area. Und das ist so ein bisschen wie das AOP. P-System in Frankreich, das DOCG-System in Italien. Es geht einfach um Herkunftsbezeichnungen. Ne? Das System wurde in Anfang der 80er eingeführt. Ich habe jetzt gerade gestern nochmal die aktuellen Zahlen rausgesucht. Mittlerweile hat die USA 277 AVAs, also die kann beim besten Willen kein Mensch alle auswendig kennen. Davon sind 154 in Kalifornien und 18 entfallen auf das Napa Valley. Also das Napa Valley ist sehr, sehr klein unterteilt. Und wenn ich gefragt werde, auch von Gästen, ja, aber was ist denn eine AVA? Ich vergleiche das immer mit, kennst du bestimmt auch noch, diese russischen Holzpuppen, diese Matruschkas. Na, es gibt immer eine große Matruschka, jetzt sagen wir mal, die größte ist jetzt in dem Fall Kalifornien. Dann kommt die nächste Matruschka, das ist dann im North Coast, Central Coast, South California, so die groben Regionen. Also es ist jetzt, wie wenn man in Deutschland sagen würde, es ist jetzt, oder bleiben wir beim Beispiel Frankreich, das ist vielleicht einfacher. Wir haben Burgund und dann haben wir Côte d'Or und Côte de Nuit. Und dann kommt die nächste Matruschka, dann wird es halt wieder kleinteiliger, dann haben wir jetzt in dem Fall zum Beispiel Napa Valley oder Napa Valley als Matruschka. Das wäre dann zum Beispiel, wenn man es mit Frankreich vergleicht, Meursault. Und dann gehen wir eben ins ganz Kleinteilige, die Matruschkas dann hat, können AVAs eben noch sogenannte Sub-AVAs haben. Und das gibt es eben in Napa mittlerweile 17 Stück von. Und das wäre, wenn man das Pendant zu Frankreich ziehen würde, wieder die Premier Crus und dann je nach Region eben auch Grand Crus vielleicht, ne, wo dann einzelne Lagen herausgearbeitet werden, hat man hier eben diesen Vergleich mit Kalifornien, glaube ich. Da wird es ein bisschen verständlicher. Das AVA-System hat seine Stärken und hat seine Schwächen. Die große Stärke ist, es umreißt ganz klar eine Herkunft. Für mich eine der größten Schwächen ist, es sagt aber auch nicht mehr aus, ne? Also weil es gibt keine sowohl Weinbau als auch Kellerausbautechnischen Regulierungen. Die dürfen alles damit machen. Es geht einfach nur, wo kommen die Trauben her?
Also es ist ein reiner Grenzverlauf, wenn man so möchte, dass man das damit versucht hat zu initiieren. So hatte ich mir das damals auch vor Augen gehalten, also auch diese Adaption hin ins europäische Weinrecht. Für mich kam persönlich dieser ganz große Sprung, dass ich für mich selber verstanden habe, es gibt kein hierarchisches System, wie wir es zum Beispiel in Europa haben, wo wir sagen, je kleiner die Fläche wird, umso qualitativ hochwertiger ist es. Für mich wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, Rheinhessen ist eine AVA, dann wäre der Rote Hang eine AVA, wenn das eingetragen ist. Aber eben auch Nackenheimer Rotenberg zum Beispiel wäre im Roten Hang eine AVA. Und es sind alles AVAs und der Winzer selber kann festlegen, welche er aufs Etikett schreiben möchte, solange 85% aus dieser AVA oder aus dieser Gemarkung oder aus diesem geografischen Bereich kommen.
Korrekt. Genau. Du hast es eigentlich genau auf den Punkt gebracht. Und das muss man, glaube ich, auch so ein bisschen verstehen. Und das ist halt, weil wir einfach anders gelernt haben. Die AVAs sind keine Qualitätseinteilung. Es ist eine reine Herkunftseinteilung. Ne? Also es gibt keine Gewichtungen, die Sub-AVAs sind besser als die Main-AVAs. Nein, das gibt es nicht. Es ist einfach nur eine Herkunftsbezeichnung und man muss auch ehrlicherweise sagen, dass ganz, ganz viele AVAs auf Etiketten überhaupt nicht benutzt werden. Ne? Also es ist dann eher, dass man, wenn man sich so die Homepages dann durchliest, der Weinköder, dass sie halt sagen, okay, wir haben 20% des Cabernets kommen aus der AVA und 10% aus der AVA, weil die eine ist höher, ist dadurch kühler, die andere ist wärmer. Also man muss es eher aus dem Gesichtspunkt sehen, aber es ist eben keine qualitative Bewertung, wie wir aus unserem Pyramidensystem, ob jetzt Burgund oder VDP, es eben gewöhnt sind. Ne?
Man hat damals versucht, einfach auf eine ganz eigene Weise Dinge anders zu denken. Und du sagst, 277 sind relativ viele AVAs in der Größe letztlich des Weinbaukontinents Nordamerika, finde ich es relativ wenig. Und wenn du dann das runterbrichst, zum Beispiel, du hast 17 im Napa selber, die klar definiert sind oder als solches rausgearbeitet sind auf 90.000 Hektar, finde ich das auch relativ wenig. Und dann auch recht überschaubar und recht charakteristisch eigentlich.
Das definitiv. Also das System wächst ja auch immer noch weiter. Ne? Es kommen, man kann sagen, pro Jahr zwischen 5 bis 10 AVAs dazu. Und natürlich ist es so, dass die Gebiete, die auch, sag ich mal, eine weinbauliche Rolle spielen, das sind ja in den USA, muss man ja ehrlicherweise sagen, nicht viele. Ne? Es ist Kalifornien, dann kommt ganz, ganz lange nix und dann kommt Washington, Oregon, New York und ein bisschen Texas und ein bisschen Virginia. Das sind ja so die Staaten, die eigentlich weinbautechnisch überhaupt eine Rolle spielen. Es wird zwar in allen 50 Staaten Wein produziert, aber Kalifornien ist für, ich glaube, 92% des amerikanischen Weins zuständig. Ne? Also es ist, und von daher ist natürlich in den Gebieten wie Kalifornien und vor allen Dingen Oregon und Washington, da gibt es die meisten AVAs und auch die kleinteiligsten AVAs. Manche Bundesstaaten sind froh, wenn sie einfach eine haben und dass die Winzer zumindest eine benutzen können, ne?
Ja, ja.
Und es gibt ja durchaus auch Staaten in den USA, da gibt es wenige 100 Hektar Rebfläche, da musst du es dann vielleicht auch gar nicht so kleinteilig spielen. Es gibt ja auch AVAs, die sich über mehrere Staaten erstrecken, ne? Also die sich die dann teilen. Aber ich finde dann schon, dass man 19.000 Hektar mit 18 AVAs, also jetzt sagen wir mal 1.000 Hektar pro AVA, wenn man es jetzt einfach runterbrechen würde, finde ich schon gut aufgeteilt. Also es ist ungefähr, wenn wir mal beim Vergleich Rheinhessen bleiben, als würdest du jedes Dorf einzeln sehen. Ne? Also wenn ich jetzt denke, Bechta im Westhof haben auch immer so um die 1.000, 1.200 Hektar Rebfläche. Ich glaube, Nierstein hat ein bisschen mehr. Das meiste hat, glaube ich, Alzey oder so. Also, aber auch, es ist eigentlich recht gut gedacht und ich weiß halt nicht, ob du es noch kleinteiliger machen musst, weil, wie ich es ja gerade schon gesagt habe, es tauchen ja beim besten Willen nicht alle AVAs auf den Etiketten auf. Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich schon mal einen Wein aus Napa gesehen habe mit dem Titel Coombsville. Ne? Also das ist ja eine der AVAs. Weiß ich nicht. Also was man sicherlich mal sieht, ist Los Caneros, gerade für die Chardonnays und Pinots. Man sieht Rutherford, Oakville, St. Helena, so die im Tal liegen. Und jetzt so in den letzten Jahren sind eben diese Hillside AVAs immer wichtiger geworden.
Allein durch Klimaveränderung beziehungsweise auch Stilveränderung innerhalb dessen, wie läuft so eine AVA-Vergabe ab, weißt du das? Also, oder hast du da Erfahrung mit? Das wird dann morgens was ausgewürfelt und abends sagt man, okay, das ist eine neue AVA, um einfach ein Marketing-Tool zu haben, oder ist es irgendwie begründet?
Nee, also es ist begründet. Winzer können Anträge einreichen, dass sie eine AVA haben möchten, aus welchen Gründen auch immer. Also meistens guckt man, dass es werden oft entweder Gesteinsformationen, es werden einzelne Täler, es werden einzelne Mikroklimas. Und wenn man dann sagt, wir haben hier sowas komplett anderes als alles drum uns herum, wir hätten gerne eine eigene AVA, dann wird es geprüft. Dieser Prüfungsprozess dauert, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch mehrere Jahre. Und es läuft ja alles, also du kannst jetzt nicht einfach als California Wines, kannst du jetzt nicht einfach sagen, wir haben hier eine neue AVA gegründet, sondern es ist ja alles staatlich kontrolliert. Das läuft ja alles über das TTB, über das Bureau for Tobacco und ach, was läuft da alles noch mit rein? Also die verantworten ja nicht nur Wein, sondern alles, was mit Tabak und früher waren sogar auch noch Waffen in derselben Behörde mit organisiert. Das ist mittlerweile aber, glaube ich, nicht mehr so. Und die legen das und die prüfen das, die legen das fest und die kontrollieren es letztendlich auch. Und der Prozess ist langwierig, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und es gibt durchaus auch Anträge, die abgelehnt werden, wo man sagt, naja, ihr wollt es ja nur, damit ihr euch anders vermarkten könnt, aber ihr habt ja durch eure AVA, hättet ihr ja gar kein Alleinstellungsmerkmal, weil ihr genauso vom Klima und von den Bedingungen seid wie die Nachbar-AVA, in der ihr eh schon mit drin seid.
Also es muss relativ intensiv begründet werden, ja, warum gerade in dieser AVA das Klima so anders ist oder eben die Weine, die daraus resultieren, so merkbar anders sind. Es sollte sollten unterschiedliche Böden, eine unterschiedliche Geologie dort sein oder eine komplett andere Topografie als mit vergleichbaren AVAs, die dort angrenzen, also sprich Höhenlage, Exposition etc. Und teilweise eben auch eine andere Niederschlagsmenge, was dann eben auch andere Weine dann irgendwo erbringt. Was ich total prägnant fand, es wurden ja mal Auflistungen gemacht oder es wurden Aufzeichnungen gemacht, wo man die einzelnen AVAs und vor allen Dingen Sub-AVAs analysiert hat und letztlich festgestellt hat, dass anhand von Cabernet Sauvignon ganz, ganz unterschiedliche Stilistiken entstehen und diese in der Tat dann auch regelrecht herausschmeckbar sind, eben aufgrund der Bodentypizität oder eben auch der klimatischen Ausrichtung. Also das ist jetzt zum Beispiel ein Yountville AVA als Cabernet halt immer diese ganz kräftige schwarze Kirschnote, diese Cassisnote, diese ganz feine Tanninstruktur und dort aber zum Beispiel im Vergleich und gar nicht so weit entfernt, ein Oakville AVA, ganz viel dunkle Schokolade, kräftige Tannine hat, Rutherford hat diesen typischen Rutherford Dust, der so in diese Richtung Zedernholz, feinkörnige Tannine, Kakao und so weiter. St. Helena geht wiederum in die flaumige Richtung. Also man kann sich das auflisten, ähnlich wie du es halt, und so kennen wir es ja aus Europa, im Bordeaux auch hast oder im Burgund, wo du sagst, anhand der eigentlichen Kernaromatik dieses Cabernet Sauvignon, wir gehen davon aus, dass wir alle die gleiche Rebsortenzusammensetzung und eben auch das gleiche Jahr, die gleiche Machart haben, schmeckst du einen unterschiedlichen Wein heraus und somit eben auch die Herkunft, was wir ja beim Wein eigentlich alle immer wollen.
Definitiv, das ist ja eigentlich, was will man mehr, ne? Also wenn du auf 20 Kilometer, wie du es gerade aufgezählt hast, so extrem unterschiedliche Stilistiken bei ein und der gleichen Rebsorte haben kannst. Und das ist ja, was auch so ein bisschen die Faszination an Wein ja ausmacht und was ja, glaube ich, auch für viele so ein bisschen die Faszination am Burgund ausmacht, warum Pinot Noir aus alle 3 Kilometer komplett anders schmecken kann, ne? Und das hast du hier eben auch. Mir wird halt, und das ist jetzt nicht nur ein Napa Valley-Problem, das ist ein generelles Überseeproblem. Es wird halt bei Überseeweinen sehr, sehr häufig einfach ganz viel pauschalisiert, weil die sowohl Konsumenten als auch Fachkollegen und Kolleginnen sehr wenig oder sehr, sehr häufig sehr wenig Erfahrung damit haben. Und das finde ich manchmal halt ein bisschen schade auch, ne?
Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst oder ob du es schon miterlebt hast, aber lass dir gesagt sein, Anfang der 2000er Jahre gab es, und gerade aus Kalifornien, eigentlich fast nur Weine, die schwerer sind als jedes Mittagessen und länger nachklingen als jede Scheidung, mit 15 Volumenprozent, monumental, voller Holz und voller Gewicht. Und ja, das ist prägend, das ist beeindruckend, aber eigentlich will das keiner. Und genau in dieser Welt tauchte, wie aus dem Nichts, ein Mann aus Winnipeg in Kanada auf. Philosophiestudent, ehemaliger Fahrradkurier in San Francisco, bekennender Fan von Black Flag und Dead Kennedys und sagte, ganz ruhig, fast beiläufig, hey, es geht auch anders. Das war Steve Mathiasen. Und er hatte recht. Also beginnen wir mal ganz am Anfang. Dem wirklich Menschlichen. Steve Mathiasen wurde in Winnipeg als Sohn zweier Anthropologie-Professoren geboren. Er studierte Philosophie am Whittier College, schloss 1991 ab und fuhr danach 3 Jahre lang als Fahrradkurier quer durch San Francisco. Das ist keine PR-Geschichte, das ist Biografie. Und sie erklärt alles, die Bodenhaftung, die Sturheit, den Gerechtigkeitssinn eines Mannes, der später eine ganze Weinregion herausfordert. Später dann UC Davis, ein Master of Science in Horticulture. Mit dem Schwerpunkt Schädlingsbekämpfungsmanagement in Weinbergen. 1996 fertig, aber 1995 schon mit Consulting begonnen. Seitdem konsultiert er Legenden. Oracho, Staxley, Wine Cellars, Spotswood, Dale Valle, Chapelet, Robert Zinsky. Allesamt Weingüter, bei denen sein Rat nicht Empfehlung war, sondern Orientierung. Und dann die Begegnung, die alles veränderte.
Jill und Steve Mathiasen begannen einen Monat nach ihrer ersten Verabredung gemeinsam Wein zu machen. Das ist entweder sehr romantisch oder ein massives Warnsignal. Vermutlich beides. Jedenfalls, es funktionierte. Aus dem Experiment im Hinterhof wurde 2003 ein Weingut, das heute die Welt kennt. Mathiasen Wines. Gegründet auf den Werten, die beide aus der Welt der nachhaltigen Landwirtschaft und der lokalen Lebensmittelbewegung mitbrachten. Reinheit des Produkts, Respekt vor dem Ort, Verantwortung für Menschen und Boden. Und das Beste, Mathiasen ist bis heute stolz unabhängig. Keine Partner, keine Investoren, nur die Vision von Jill und Steve und einem leidenschaftlichen Team. In einem Tal, in dem Milliardäre Weingüter kaufen wie andere Leute Wochenendhäuser, ist das eine Ansage. Aber wer ist dieser Steve Mathiasen eigentlich wirklich? Ein Punkrock-Gärtner, der im Napa Valley der 90er Jahre ankam, als alle Bigger is Better riefen, sich umsah, den Kopf schüttelte und begann, die Dinge besser zu machen. Seine Diagnose war präzise und schmerzhaft. Extreme Reife, hohe Erträge, Manipulation im Keller, Bewässerung von hunderte Jahre alten Trockenrebengärten. Ein Tal, das seinen eigenen Charakter unter Muskelwein begrub. Steve wurde der Godfather of Sustainable Viticulture Kaliforniens genannt, nachdem er 1999 das entsprechende Handbuch buchstäblich selbst schrieb, der California Code of Sustainable Wine Growing. Sein Mitwerk wurde seitdem von über 1400 Weinbergen und Weingütern übernommen. Sowas ist kein Auszeichnungszertifikat, das ist Infrastruktur. 2003, also der erste Jahrgang, 2006 der Kauf der ersten Weinberge, 3,5 Acres in Napa. Bepflanzt mit, und jetzt halte ich fest, Ribolla Gialla, Merlot, Refosco und natürlich Cabernet Sauvignon. Das war bereits das Programm. Bekannte Sorten neben Exoten, die in Napa niemand kannte. Die Weißweine von Mathiasen sind vom Stil des friulanischen Norditaliens beeinflusst. Die Rotweine von der Bordeaux-Tradition. Was Mathiasen im Keller tut, ist keine Kosmetik. Es ist Überzeugung, kein Bodenumbruch. Wo immer möglich, einheimische Hecken und Begleitpflanzen, um nützliche Insekten und einheimische Tiere wie Falken und Eulen anzulocken. Ernte 3 bis 4 Wochen früher als die meisten Nachbarn. Eine Entscheidung, die andere Weingüter inzwischen kopieren. Biodynamisch, organisch, regenerativ. Das Logo des Weinguts ist eine Gartenschere. Symbol für Wissen, Bewusstsein, Aufmerksamkeit und Absicht, die nötig sind, um einen Weinberg auf der intimsten Ebene zu pflegen. Und dann noch etwas, das Napa nicht oft hört. Maßvoller Alkohol. Nicht als Diätaussage, sondern als Stilphilosophie. Wein, der Essen begleitet, statt zu erschlagen. Wein, der zu zweit getrunken wird, ohne dass danach keiner mehr aufstehen kann. Mathiasen ist kein Weingut, das erklärt werden muss. Es ist eines, das verstanden werden will. Von einem Mann, der als Fahrradkurier anfing, ein Handbuch für nachhaltigen Weinbau schrieb, die berühmtesten Lagen Napas mitprägte und sich trotzdem nie wichtiger nahm als der Boden unter seinen Füßen. Wir glauben, dass man die Lebendigkeit, die Energie unserer Weinberge in jeder Flasche schmecken kann. Ja, und auch wenn es wie ein Werbeslogan klingt, ist es keiner. Es ist eine Überprüfungsaufgabe für jeden, der das Glas hebt. Hier macht kein Winemaker-Style Wein, hier macht ein Gärtner Wein. Einer, der Punk hört, Philosophie studiert hat, auf dem Fahrrad durch San Francisco fuhr und irgendwann beschloss, dass Balance kein Kompromiss ist, sondern das Anspruchsvolle, was es gibt. Und wer hat es in Deutschland entdeckt? Hendrik Thoma von Wein am Limit. Wer sonst? Und dort gibt es die Weine zu kaufen. Dort kann man sich beraten lassen. Und dort entdeckt man Weine wie die von Mathiasen, dem Punkrocker, der Napa das Fürchten lehrte. Infos in den Shownotes. Wie meinst du das mit pauschalisiert, dass Sachen negativ dargestellt werden, dass alles irgendwie gleich genau eingeordnet wird oder okay?
Also das sind ja genau die beiden Beispiele, die du gerade schon gemacht hast. Oft wird ja gesagt, naja, Kalifornien schmeckt ja alles gleich oder Napa schmeckt alles gleich. Und oft wird halt auch gesagt, naja, das ist alles sehr holzüberladen, es ist alles sehr fett, es ist alles sehr, sehr konzentriert. Mag sicherlich auf viele Weine zustimmen und auch dann halt oft auf viele Weine, die am Markt präsent sind, aber es gibt eben auch die anderen Weine und das finde ich, ist ja auch immer so ein bisschen eigentlich die Hausaufgabe von uns Sommeliers und Sommeliern. Das ist doch eigentlich genau unsere Kernaufgabe, genau diese Alternativen zu finden und sie unseren Gästen zu zeigen, weil das ja wirklich das Spannende dann auch in unserem Beruf ist. Wenn wir alle das Gleiche ausschenken, wird es auch langweilig, ne?
Auch zu zeigen, wie viele Facetten eigentlich in diesem Gebiet stecken und ja, einfach auch mit Vorurteilen aufräumen. Wie zum Beispiel, dass Napa eben nicht immer nur Cabernet Sauvignon ist. Jetzt habe ich natürlich Cabernet meiner AVA-Darstellung auch als Fallbeispiel genommen. Aber es macht ja eigentlich nur in Anführungszeichen ca. 50% des Rebsortenspiegels aus. Also du findest auch ganz, ganz viele andere Sachen dort, die teilweise eben nicht minder legendär sind als der Cabernet Sauvignon.
Ja, aber natürlich aufgrund der Rebsortenzusammenstellung wird halt Napa schon sehr auf Cabernet fixiert. Und auch wenn man sich anguckt, was sind die teuersten Weine aus Napa, es sind bis auf, glaube ich, ein, zwei wenige Ausnahmen fast alles Cabernet-dominierte Blends. Ne? Also das muss man halt schon auch sagen. Also du hast es ja gerade schon gesagt, bisschen mehr als 50%. Das sind 54% Cabernet Sauvignon. Es gibt eine große Rebsortenvielfalt, also es gibt knapp 60 Rebsorten in Napa, aber auf Platz 2 kommt der Chardonnay und der hat schon nur noch 13% der Rebfläche. Ne? Also da sieht man schon, was für eine Gewichtung der Cabernet hat. Und dann der Rest, die restlichen knapp 10.000 Hektar oder 9.000 Hektar verteilen sich halt auf die anderen 59 Rebsorten. Ne?
Was muss man sonst noch gesetzlich wissen? Also 85% müssen aus einer EWA kommen. Jetzt hast du gesagt, es ist relativ wenig gesetzlich definiert, außer eben die Herkunft selber, also das Gebiet, wo die Reben wachsen dürfen, damit ich es draufschreibe. Gibt es sonst irgendwelche gesetzlichen Sachen, die ich in Verbindung mit Napa irgendwie kennen muss, um das einzuordnen?
Also es gibt da wenig. Es gibt zum Beispiel halt noch die Rebsortenregelung. Wir kennen ja aus Europa die 85%-Regelung. In den USA ist es in den meisten Staaten und bei den meisten Rebsorten eine 75%-Regelung. Ne? Also du hast halt oft nur eine Rebsorte auf dem Etikett stehen, aber wenn du dir dann das Rückenetikett anguckst oder die Tasting Sheets von den Weingütern anguckst, dann siehst du halt, es ist halt kein sortenreiner Cabernet Sauvignon, sondern es sind 84% Cabernet mit 6% Merlot, 5% Cabernet Franc und also diese Blends sind sehr, sehr normal, aber er wird dann trotzdem als Napa Valley Cabernet verkauft. Ne? Das hast du halt sehr, sehr häufig. Und das ist auch erlaubt. Wie gesagt, 75% ist da die Regelung.
Was ich aber erstaunlich finde, wenn ich da reinkrätschen darf, ist diese ganz extreme Dokumentation, die kein neuzeitliches QR-Code-Phänomen ist, sondern eigentlich schon allgegenwärtig und seit den 90er Jahren intensiv praktiziert wird. Sprich, wenn du dann irgendwo ins Netz schaust, guckst du die Tasting Sheets an oder die offiziellen Veröffentlichungen über den Wein, führt fast jedes Weingut bis ins kleinste Prozentelement auf, welche Rebsorten drin sind. Das wiederum habe ich in den europäischen Ländern, wo es auch zugelassen ist, also wir dürfen hier auch eine gewisse Prozentanzahl an XY in einen Wein mit rein implantieren, ohne es explizit abgeben zu müssen, hast du eher selten. Also ich kann mich an keinen Riesling erinnern, wo ich auf dem Tasting Sheet dann sehe 10% Traminer mit drin. Aber wenn man manchmal reinriecht, denkt man sich, oh.
Ja, es ist, also die Amerikaner sind da viel, viel transparenter. Ich weiß nicht, das weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht, ob sie es tatsächlich sein müssen, ob man es nicht anders machen darf.
Nö, müssen sie nicht. Also sie müssen es nicht angeben. Sie müssen eigentlich nur angeben, dass sie 85% der Rebsorte dort implantiert haben, aber dass sie es so bis ins Kleinste aufschlüsseln, zumindest in der öffentlichen Darstellung. Wie es dann intern geregelt ist, ist wieder eine steuerliche Geschichte, wo man es dokumentieren muss. Also sprich, da ist natürlich auch nicht irgendwie Wilder Westen, obwohl es Wilder Westen ist. Also da geht schon das steuerlich Begründete dann als wichtigstes Element, das, was baust du an, wie viel füllst du ab und so weiter. Und das muss entsprechend dokumentiert werden, aber in der öffentlichen Darstellung musst du es nicht so explizit auflisten, wie es dort getan wird, was dort, glaube ich, aber teilweise wirtschaftlich und marketingtechnisch fundiert ist.
Also, dass man es einfach darstellen möchte. Ich liebe es, mich auf amerikanische Weinproben vorzubereiten, weil du kriegst alle Informationen, die du brauchst, ohne jetzt eine Detektivarbeit draus zu machen. Ne? Also die sind auch sehr transparent, was sie im Keller machen. Es ist oft genau wirklich auch auf dem Prozentsatz aufgeführt, mit welchen Fässern sie arbeiten, teilweise sogar mit welchen Tonnerien sie arbeiten. Es ist, ich habe es jetzt, wo habe ich es zuletzt gelesen? Bei Rich zum Beispiel stand sogar mit auf dem Etikett, and 1% is added water to the wine. Also auch sowas wird mit angegeben. Ne? Und in Deutschland oder in Europa generell wird da ein viel, viel größeres Geheimnis draus gemacht. Und ich bin, dieses Riesling-Traminer-Phänomen kenne ich auch. Ich war mal bei einer Verkostung und da saß ich neben einem Master of Wine aus den USA. Und der hat dann auch zu mir gesagt, maybe you can tell me, my friend, why are all the German Rieslings or a lot of German Rieslings taste like Sauvignon Blanc? Und dann habe ich gesagt, naja, when you look how many Sauvignon Blanc we produce in Germany and how many is bottled, where's the rest gone? And so, also es fällt schon auf und die Amerikaner machen da halt keinen Gezeter draus, da steht dann halt drauf, okay, in meinem Cabernet Sauvignon sind halt noch 10% irgendwas anderes mit drin, who cares? Wir sind transparent und so könnt ihr, so ist es dann halt auch. Ich finde das tatsächlich sehr gut. Ich bin, was das auch angeht, eigentlich jetzt auch schon ein Freund von diesen QR-Codes, weil Winzer können weniger kaschieren. Ne? Also ich gucke jetzt nicht, beim besten Willen nicht jeden Wein nach, aber du kannst halt mal nachgucken, wenn ein Wein unharmonisch wirkt. Ne? Und dann kannst du mal gucken, ist Säure zugegeben, schmeckt so. Also ich finde es schon, ich weiß jetzt nicht, ob der Endkonsument wirklich einen Mehrwert davon hat, aber man kann schon ein paar Sachen genauer hinterfragen. Süßreserve zum Beispiel auch, ne? Müssen sie ja jetzt auch angeben, siehst du. Ne? Also ich finde es eher, das hilft, um Weine so ein bisschen besser zu verstehen, auch wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt.
Zu verstehen und einzuordnen, ja. Also wir haben 85% müssen aus der EWA, wenn es aus dem State kommt, 75%. Rebsorte ist 75%. Dann Estate Bottled ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Ding. Wenn du das draufschreibst, dann müssen 100% aus diesem Estate kommen. Und wenn du eine AVA angibst, das finde ich auch gar nicht so unwichtig, dann muss der fertige Wein dort produziert werden. Also nicht, dass die Trauben rübergenommen werden, sondern der Wein muss fertig produziert werden.
Genau, und gerade bei Estate Bottled gibt es noch mehr Sachen. Also der Wein, wenn Estate Bottled draufsteht, dann muss er auch aus einer festgelegten AVA kommen. Und es darf auch nur draufstehen, wenn auch das Weingut in der gleichen AVA zum Beispiel liegt. Mhm. Also da sind sie nochmal deutlich expliziter. Und warte mal, was gibt es denn noch für Regelungen? Ja, es gibt noch County, aber das spielt ja nicht die ganz große Rolle. Da sind es dann auch 75% müssen dann aus einem County kommen. Und zum Beispiel Jahrgangsangabe, es dürfen auch 15% andere Weine zugeblendet werden aus anderen Jahrgängen. Es sei denn, es ist ein AVA-Wein, dann müssen 95% aus dem entsprechenden Jahrgang sein.
That's it, oder? Das ist so rein rechtlich, gesetzlich,
ja.
Alles, was irgendwie beachtet werden. Erinnerst du dich, um aus diesem technischen bisschen rauszukommen, an dein erstes bewusstes Glas Napa Valley Wein?
Ich wusste, dass die Frage kommt und habe gestern überlegt und mein erstes bewusstes Glas war, wenn ich mich jetzt zurückentsinnen müsste, war, glaube ich, als ich im Palais Coburg angefangen habe in Wien und den ersten großen Napa Valley Cabernet auf der Zunge hatte. Das war ich bin mir ziemlich sicher, dass es was von Heitz gewesen sein muss, so Master's Vineyard, irgendwas auch ein bisschen gereifteres. Ich kann jetzt nicht mehr den Jahrgang genau sagen. Und da hat es bei mir zum ersten Mal Klick gemacht und habe gesagt, oh, Napa Valley ist doch anders, als ich es immer gedacht habe. Weil, also ich glaube, die ersten kalifornischen oder die ersten Napa-Weine, das war bestimmt irgendwie sowas von Robert Mondavi oder irgendwie, ne, was halt auch auf dem deutschen Markt sehr präsent war. Und auch, ich muss gestehen, bis ich nach Wien gegangen bin, habe ich mit Napa auch nicht so viel anfangen können oder mit Kalifornien. Aber da hatten wir halt eine sehr, sehr große Überseekarte und auch sehr, sehr viele Weine aus Napa Valley und eben auch sehr, sehr viele Flaschen teilweise aus den 80ern, aus den 70ern noch von diesen Top-Icon-Wines wie eben Heitz oder andere namhafte Produzenten. Und da haben wir das auch ganz gut verkauft. Und immer, wenn du das probiert hast, hast du gemerkt, nee, das ist nicht dieses Plumpe, wie du immer gedacht hast. Das ist einfach richtig faszinierend. Und da ist bei mir dann auch so ein bisschen die Neugier geweckt worden, mich weiter mit der Materie auseinanderzusetzen. Und dann war das Schöne, wie ich nach Hamburg gekommen bin und bei Karl-Heinz Hauser angefangen habe zu arbeiten auf dem Söberg, der selber unglaublich gerne Kalifornien getrunken hat. Und deshalb war ihm immer sehr wichtig, dass sehr viel Kalifornien auf der Karte steht und wir eben auch das auch in der einen oder anderen abendlichen Verkostung gemeinsam vertieft haben, das Thema.
Interessanterweise hatte ich schon weitaus früher mit Kalifornien anfangen dürfen. Einen der ersten Präsentation, die es damals eigentlich in Deutschland gab, war bei uns damals in Stuttgart in der Speisemeisterei 97. Da war ich total überrascht davon. Ich glaube, wir haben 90er und 93, 94er von Robert Mondavi. Es war eine Mondavi-Präsentation kennenlernen dürfen. Und da hatte ich ein komplett neues Bewusstsein, gerade für kalifornische Weine. Kurz danach bin ich nach Kalifornien für ein paar Jahre übergesiedelt und durfte dort arbeiten und hatte nochmal einen ganz anderen Einblick, es war ja dann auch so diese, auf Geschichte kommen wir später noch, diese so neuzeitliche Entwicklungsphase und dass es dort eben diese richtigen eigentlich Giganten gibt, von denen wir bis dahin in Europa noch nichts gehört haben. So große Namen, welche fallen dir automatisch ein? Was denkst du, muss man unbedingt kennen, mal gehört haben, ohne da jetzt in die Tiefe zu gehen, aber welche Namen sollte man irgendwie präsent haben oder kennen?
Also für mich ganz klar, Heights Wine Cellars, ich finde Stagsleep Wine Cellars natürlich, wenn wir jetzt aus der etwas neueren Zeit, würde ich dann Harlan Estate, Screaming Eagle, aber auch so Sachen wie Silver Oak zum Beispiel, Diamond Creek Vineyards, das sind so für mich diese iconic Flagship Produzenten und da gibt's noch viele, viele mehr. Also klar, von Opus One sollte man mal was gehört haben, auch ganz wichtig für die Region. Robert Mondavi, absoluter Pionier, sicherlich auch oft falsch verstanden mittlerweile. Aber ich finde es jetzt gerade ganz spannend. Ich hatte gar nicht auf dem Zettel, dass du in Kalifornien gearbeitet hast. Wo warst du da?
Ich war in Oakhurst, das ist beim Yosemite National Park. Dort gab es ein kleines österreichisches Restaurant oder ein Relais-Chateau Hochhaus. Und die hatten eine sehr stark österreichisch geprägte Karte. Und das war so mehr oder weniger 3-4 Stunden von San Francisco, also vom Napa, mehr oder weniger entfernt. Und dadurch konnte ich da öfters hinreisen und habe das Gebiet, was damals noch nicht so stark kommerziell geprägt war, sondern noch offener und zugänglicher, nochmal ganz, ganz eigen und neu entdecken. Das fand ich interessant. Das finde ich zum Beispiel ist eine Sache, die muss man bei Napa auch unbedingt mit erwähnen, dass die es geschafft haben, wovon jetzt im Augenblick ganz viele in Europa reden und träumen, dass man diesen Weintourismus intensiv ausbaut, weil Wein eben sehr stark, wenn man dort in der Gegend ist, emotionalisiert wird oder nochmal ganz anders emotional betrachtet wird. Also allein wenn du die Zahlen anschaust, ist das Napa selber ja schon ein sehr kommerzielles Gebiet. Also die haben mehr oder weniger einen Weintraubenerntewert von 1 Milliarde Dollar, was ja relativ viel ist in der Relation zur Größe des Gebietes gesehen. Also die Zahlen dort pro Kilo Trauben zahlen die 7 Dollar, was auch viel ist. Ich dachte immer bisher, die Champagne wäre das teuerste mit 5 Euro, aber die können da ganz, ganz gut mitschwimmen. Und wenn man sich überlegt, dass man sonst Fassware dort für 60 bis 70 Cent bekommt, sieht man so diese Luxussituation dort mehr oder weniger. Aber was ich eben noch prägnanter fand, dass du um die 4 Millionen Besucher, Übernachtungsgäste im Napa Valley, in diesem kleinen Gebiet pro Jahr hast. Also pro Tag sind dort ungefähr 14.000 Gäste unterwegs, die übernachten, die Kulinarik leben und dieses Gebiet mehr oder weniger aufsaugen, was natürlich auch dazu geführt hat, dass die Verkostungsfees exorbitant hoch sind. Also wenn du dort bist,
das kostet richtig
Arsch. Damals zu meiner Zeit, wir haben damals, also um 2000 war ich dort, wir haben 10 Dollar bezahlt, haben halt egal wo dann 3 Weine hingestellt bekommen, konnten die probieren. Und mittlerweile bist du ja bei 50 bis 700 Dollar für 3 bis 5 Weine, je nachdem, wo du dort bist. Und aber das wird, natürlich haben die auch ein anderes Income, das darf man auch nicht vergessen. Also ein Kellner verdient dort 10.000 Dollar im Monat.
Also meine Erfahrung war, als wir dort waren, wenn du dich als Profi outest, musstest du meistens nichts bezahlen. Ne? Ich hatte auch ein paar Weingüter angefragt. Wir haben immer kostenlose Tastings bekommen. Aber, und da ziehe ich auch immer den Hut vor den Amerikanern, die machen aus allem ein Business. Und sie verstehen es auch wirklich als Business. Und es ist da auch völlig normal und da beschwert sich auch keiner, wenn du da hinfährst, sagen wir mal, du fährst zu Opus One dorthin, ist ja auch ganz hübsch, du buchst dir ein Tasting, das kostet dich, wenn du 3 Opus One probieren willst, glaube ich, mittlerweile $180 oder irgendwie sowas. Ich glaube, ein kleiner Teil wird dir da noch angerechnet, wenn du was kaufst, aber das ist da völlig normal. Und da machen die ihre, also ich sag immer, dieses zentrale Napa Valley, das hat schon fast so ein bisschen Disneyland-Charakter teilweise, ne? Also da gibt's ja dann wirklich auch, da gibt's ja auch so eine Bimmel-Bummel-Bahn, die dann da durchfährt, die dich gefühlt von Weingut zu Weingut fährt. Die haben das einfach durchgespielt oder manche Weingüter bieten ja da noch mehr. Wir waren zum Beispiel bei Faniente auf dem Weingut und der Eigentümer ist halt ein riesengroßer Autofan und dann hat er halt noch eine Scheune dort hingesetzt. Da kannst du dann, nachdem du deine 5 Weine probiert hast, kannst du dir halt noch seine Autosammlung angucken, ne? Und da stehen halt, da steht ein Auto von James Bond drin und lauter solche Geschichten, ne? Also auch sowas gibt's dann noch. Es gibt geile Hotels, es gibt tolle Restaurants. Ich denke jetzt nicht nur an French Laundry, ne, 3 Sterne, Thomas Keller, aber es gibt einfach extrem viel dort. Dann, ja, bei den letzten Buschfeuern vor 1-2 Jahren ist ja dann eine große Institution abgebrannt mit Meadowood, ne? Also das ist, aber es passiert da richtig was und da wird richtig Kohle auch ausgegeben, ne? Also ich kann da nur meinen Hut davor ziehen, würde es dem ein oder anderen deutschen Winzer auch wünschen, dass er für seine Tastings richtig Geld benehmen kann und nicht Sonntag von Hans Otto aus von der Couch runtergeklingelt wird, weil der jetzt gerne die neueste Kollektion verkosten würde. Also das ist da einfach schon eine ganz, ganz andere Nummer und aber da beschwert sich auch keiner. Das ist halt in Amerika normal. Ich habe da immer tierischen Respekt vor. Du hast ja auch dieses System, was wir ja in Europa auch nicht so wirklich kennen, diese Mailinglisten, was für die kalifornischen Weingüter extrem wichtig ist. Ne? Also viele Weine sind ja bei Release ausverkauft, weil das nur noch über diese Mailinglisten der Weingüter geht, abzüglich der Allokation für die Händler, für ihre Exportpartner. Also viele Weine sind ja, und das macht vielleicht auch für viele diesen Kultstatus so ein bisschen aus, dieser Weine. Viele Weine sind ja auf dem freien Markt kaum erhältlich. Ne?
Also sprich, die Clubkultur wird dort ganz intensiv gelebt. Also dass du zu einem Wineclub von einem Weingut gehören darfst, dort deinen jährlichen Fee bezahlst und dann Zugriff auf bestimmte Weine hast. Sind auch viele Sachen, die wenige Weingüter in Europa eigentlich übernommen haben, obwohl es dort ein Erfolgskonzept letztlich für diese Weine ist, was ich auch total spannend finde. Was natürlich dann auch den Preis im freien Markt nochmal ganz anders definiert.
Absolut. Und wie gesagt, vieles kommt ja am freien Markt gar nicht an. Ich glaube schon, dass viele Weingüter das in Europa auch gerne machen würden, aber viele sich auch nicht trauen. Also ich glaube, so in Deutschland würde mir jetzt nur ein Weingut einfallen, was ein ähnliches Konzept fährt. Das ist das Weingut Klaus-Peter Keller mit seinen Vorbestellungen und du ja dann auch mit den Wartelisten für die Kisten und so weiter, ne? Also das hat ja schon fast kalifornische Dimensionen, was bei Keller so ein bisschen passiert. Aber da fällt mir sonst zum Beispiel in Deutschland kein anderes Weingut ein, was in dem Metier so unterwegs ist. Aber gerade in Napa, wenn du da nicht auf den Listen stehst und dann hast du da halt teilweise auch noch Wartelisten mit mehreren 100 bis 1000 Subscribern. Ja, da wartest du halt auch mal 3-4 Jahre, bis du an deinen Wein rankommst, den du gerne haben möchtest. Ne?
Was natürlich aber dann auch den Nachteil hat, dass du zwar in der Weintrinkerszene schon bekannt bist, aber in der Breite weniger. Also gerade wenn du jetzt an Napa denkst, kennen die wenigsten hier in Europa zum Beispiel die Bryan Family oder die Grace Family oder Dalle Valle, obwohl das eben auch großartige Weingüter sind, weil die wenig importiert werden. Harlein kennt man vielleicht noch, Screaming Eagle, aufgrund eben auch der intensiven Präsenz in den Medien. Also es hat so alles sein Für und Wider. Aber das, was ich eben ganz, ganz wichtig finde und wie man Napa teilweise relativ schnell versteht, ist, wenn man sich die 10, 15, 20 bekanntesten Weingüter einfach mal vor Augen hält, vielleicht auch die 10, 15 bekanntesten Personen, die es dort gibt, und aber nicht vergisst, dass es eben neben diesen 10, 20 noch 450 andere Weingüter gibt. Also dass es eine unglaubliche Vielfalt, dann auch eine wirtschaftliche Vielfalt gibt. Also dass teilweise auch interessante, durchaus spannende Weine im kleinpreisigen Bereich 30, 40, 50 Euro bekommst. Die Grenze nach oben natürlich dann teilweise ins Unermessliche scheint. Aber du hast Vielfalt dort.
Definitiv. Und du kriegst jetzt in Napa nicht wirklich den 10-Euro-Wein, weil das hast du ja gerade selber schon gesagt, wenn die Traube halt schon $7 kostet, wird es halt relativ schwierig. Das kommt dann halt aus anderen Regionen Kaliforniens. Aber du kannst schon im Segment so bis 50 Euro kannst du schon spannende Sachen entdecken. Da würde ich vielleicht einfach mal den ersten Wein, der hier vor uns steht, aufmachen. Der ist nämlich, glaube ich, genau in der Preisrange. Ich glaube 49 Euro, wenn ich es im Kopf habe. Und das ist ein toller Chardonnay aus Napa, aus der Watson Range vom Weingut Mathiasen. Und da würde ich dich jetzt mal fragen, was würdest du denn, was denkst du, würden die meisten Leute erwarten, wenn du sagst, ich mache jetzt einen Napa Valley Chardonnay auf?
Na, klassisch geprägt, wahrscheinlich aus der alten Zeit, als man Chardonnay mehr oder weniger nach Kalifornien geholt hat, haben viele das, was wir mit Amerika verbinden, im Sinn. Also sprich, dieses etwas buttrige, fette, opulente, fast überdimensionierte, laute, schillernde, effektvolle, und wo manch einer eben auch versucht, mehr oder weniger ein Pendant zu Europa zu finden und dabei dann aber auch oftmals vergisst, dass es dort in Kalifornien auch eine wahnsinnige Entwicklung gegeben hat. Und das Beispiel hier vor uns ist, glaube ich, eins der großartigsten Exemplare, die man als Pendant ja irgendwo nehmen kann. Aber der Ursprung von Chardonnay ist ja mehr oder weniger bei auch Mondavi zu finden, der in den 70er Jahren versucht hat, eine Weißweinidentität für Kalifornien zu suchen oder allgemeine Weinidentität. Man ist dann ja weggegangen, zu versuchen, Europa zu kopieren und Weine als Burgunder, als Chablis oder sonstiges zu bezeichnen, sondern hat eine Rebsortencharakteristik versucht herauszuarbeiten. Und eine der erfolgreichsten Rebsorten 60er, 70er Jahren war damals im weißen Bereich Chardonnay. Und somit hat man versucht, Chardonnay zu pflanzen, ihn zu kultivieren und aber schnell gemerkt, dass man trockene Weine erzeugen wollte, aber die Kalifornier diesen trockenen Stil gar nicht so sehr mögen und ist in dieses richtig cremige, fette, teilweise alkohollastige reingegangen und hat eben dort zumindest für die 80er, 90er Jahren diesen Stil als den typischen kalifornischen Stil ausgerufen.
Genau, aber dieser Stil ist bis heute so in den Köpfen der Konsumenten manifestiert, muss man fast sagen, dass sie gar nicht erwarten, dass es auch was anderes gibt.
Aber ist es da nicht genauso weltweit? Also wenn wir jetzt Riesling nehmen, glauben die meisten ja auch, der ist süß und sauer. Also entweder zu viel Säure oder eben süß ausgebaut. Also ich glaube, das Problem haben wir überall. Aber damit dann eben auch zu zeigen, wie mit diesem Wein, den du großartig ausgesucht hast, dass Kalifornien auch anders sein kann, kann ja auch viele Weinliebhaber total überzeugen. Warum hast du den genommen?
Ich habe den genommen, weil er genau das ist. Es ist ein Wein, den ich auch selber im Restaurant habe und den ich immer wieder gerne einsetze, um Gästen eben das Gegenteil zu beweisen, dass eben amerikanische oder kalifornische Chardonnays nicht nur Butterscotch und Holz mit sich bringen, sondern eben auch finessenreich, salzig, kühl und elegant sein können. Also wir haben 2024er Arnold Roberts Chardonnay aus der Watson Range. Das ist eben eine Lage, die liegt so wirklich so wie so die Nase vorne auf den Mayakama Mountains vorne drauf. Das ist eine sehr schroffe Lage. Sie ist relativ steil für kalifornische Verhältnisse. Und es weht eben jeden Tag die kühle Luft, die aus dem Süden kommt, die von der Bay Area kommt, weht er jeden Tag drauf. Es ist ein sehr karger Weinberg und es ist für mich einer meiner absoluten Lieblings-Chardonnays aus Kalifornien, um eben dieses Gegenteil zu beweisen.
Kann man den, wenn man jetzt in der Tat Vergleiche ziehen möchte, nicht fast eher mit dieser typischen Chablis-Stilistik vergleichen? Also dieses etwas ja reduziertere, kargere, frischere, lebendigere, animierende, trinkfreudige?
Also definitiv, wenn man ihn mit einem europäischen Pendant, wäre ich jetzt, mir würde jetzt hier zum Beispiel als Vergleich direkt Patrick Pius aus dem Chablis einfallen, der auch so diese schon auch eine gewisse Kraft mit sich bringt, aber eben es ist zitrisch, es ist sehr salzig, es ist sehr straight auf der Zunge, es hat eine sehr, sehr animierende Säure. Also der Vergleich zu Chablis hinkt hier auf gar keinen Fall. Und das ist aber eben ein Wein, der hat trotzdem eine unglaubliche Länge und ich finde den einfach faszinierend und er ist für viele Gäste bei uns im Restaurant wirklich auch so ein Eye-Opener, wirklich wow, da gibt's doch was anderes. Und dann werden sie auf einmal neugierig. Es ist jetzt schon wieder 1,5 Jahre her, war ich wieder in New York mit meiner Frau ein paar Tage und dann besteht für uns die Haupt Zeit eigentlich nur aus Essen gehen und tolle Restaurants und Weinbars und so weiter erkunden. Und da ist mir aufgefallen, auf den New Yorker Weinkarten, Kalifornien fast nicht existent, sehr, sehr europäisch geprägt, oh, wow, alles. Ja. Aber wenn Kalifornien auf der Karte, fast ausschließlich Arnold Roberts.
Okay.
Und das, und dann habe ich mal so ein bisschen hinterfragt, ja, nee, also New York trinkt extrem, Deutschland, Frankreich, also viel Riesling, viel Burgund, und Kalifornien ist jetzt überhaupt nicht angesagt in New York, obwohl man ja denken würde, hey, wir sind im gleichen Land, warum trinken die nicht Kalifornien, ne? Aber wenn, dann meistens in den angesagten Weinbars und Weinläden hast du fast nur Arnold Roberts und dann manchmal noch so Sandy, also so südlich Santa Barbara, ein bisschen was aus den kühleren Regionen. Aber alles waren Weine, die nach burgundischem Vorbild, sage ich mal, so ein bisschen gearbeitet sind. Und wenn, dann Kalifornien Rot, dann wieder Klassiker. Also dann wieder große Cabernets, aber eben auch gerne mit einer gewissen Reife, also dann auch schon so 10, 20 Jahre auf den Karten. Ne? Und das fand ich schon ganz, ganz spannend. Und Arnold Roberts, wie gesagt, ich glaube immer noch bei uns immer noch ein sehr unterschätztes Weingut, aber ich habe davon sehr viel auf der Karte, weil ich es einfach richtig, richtig gut finde.
Napa Valley, 2001. George W. Bush wird leider US-Präsident. Der iPod wird vorgestellt. Und irgendwo in Hillsburg sitzen zwei Jungs aus dem Napa Valley in einem Keller und haben exakt ein Barriquefass Wein vor sich. Und den kollektiven Ehrgeiz, Kalifornien davon zu überzeugen, dass Wein nicht unbedingt aussehen und schmecken muss wie flüssige Muskeln in einer Eichentonne. Inzwischen hat das Etablissement die Telefonnummer gewechselt und schaut diskret nach, ob man noch ein paar Flaschen Wein bekommt. Herzlich willkommen bei Arnold Robert. Duncan Arnold Myers und Nathan Lee Roberts wuchsen als Kindsfreunde im Napa Valley auf, umgeben von Weinbergen, Winzern und dem agrarischen Rhythmus eines damals noch kleinen aufstrebenden Weingebietes der frühen 1980er Jahre. Ihre Familien waren keine Weinbauern, aber tief verwurzelt in der Gemeinschaft als Köche, als Küfer, als Lehrer und als Rechtsanwälte. Napa war ihr Dorf, die Reben ihr Spielplatz. Nach dem College trennten sich zunächst ihre Wege. Nathan folgte dem Vater als Küfer, also sprich dem Produzenten von Eichenholzfässern. Duncan machte Praktika als Kellermeister in so ikonischen Häusern wie Kungsgaard Camus und Groth. Zwei verschiedene Schulen, eine und dieselbe Obsession. Und dann, 2001, gründen sie gemeinsam das, was heute einer der einflussreichsten und eigenwilligsten Produzenten Nordkaliforniens ist. Beginnend mit einem einzigen Fass Wein, gemacht im Keller. Eben nicht in einer glänzenden Napa Winery mit Besucherzentrum und Amuse-Bouche.
Im Keller. Mit Handarbeit.
Und dem einen Ziel, das in dieser Branche damals noch viel unpopulärer war als heute. Wein zu machen, der nach dem Ort schmeckt, eben nicht nach einem Trend, nicht nach einem Kritiker und nicht nach einem Marketing-Briefing. Das Timing war, gelinde gesagt, sehr mutig. Denn 2001 war der Höhepunkt der sogenannten Packerisierung. Jener Epoche, in der ein einziger Mann mit seinem 100-Punkte-System den Geschmack einer gesamten Weinwelt neu kalibrierte. Bestehend aus überreifer Frucht, maximaler Extraktion, Holz, Alkohol und bitte nichts, was nach Zurückhaltung riecht. Wer es anders machte, wurde bestraft. Wer konform machte, wurde reich. Duncan und Nathan machten anders. Es war ein kühler Jahrgang, der ihre Richtung veränderte. Fasziniert von einem herben, säurebetonten Stil, so radikal verschieden vom Mainstream-Kalifornien. Sie begannen, Trauben von unbekannten Weinbergen quer durch den Staat zu suchen. Orte, die niemand kannte, aber eigentlich jeder kennen sollte. Ihre Kellerarbeit kombinierte Altes und Neues, Spontangärung mit Wildhefen, minimaler Einsatz von neuem Holz, ganz Traubenvergärung bei den Rotweinen. Und das Ergebnis waren Weine, die nach einem Ort riechen. Nach dem Wind, nach dem Kalkstein unter den Reben. Jean Bonnet, damals Weinredakteur des San Francisco Chronicle, brachte es auf den Punkt. Die beiden Männer seien der Beweis, dass Kalifornien weder Wein aus anderen Regionen nachahmen, noch ein programmiertes, hochoktaniges Handwerk zurückgreifen müsse. Es könne sich seiner eigenen großartigen Möglichkeiten rühmen. Matthew Luxey vom Decanter beschrieb ihr Schaffen so. Von den vielen aufgestiegenen kalifornischen Startups in den 2000er Jahren hätten nur wenige die Bandbreite, den Einfluss und das Sortiment von Arnold Roberts erreicht. mit einer reinen, mühelos wirkenden Linie von Wein, die ihren Ursprung akkurat widerspiegeln. The word fine of wine wurde noch direkter. Die Weine seien auf ihr Wesentliches reduziert. Alles Überflüssige entfernt. Das nackte Fundament freigelegt, mitreißend, wie jede echte Umwälzung. Roberts und Myers, seien Klassizisten, stünden aber dennoch an der Spitze einer Revolution im kalifornischen Wein. Bescheidene Revolutionäre, aber von unerschütterlicher Gelassenheit. Und dann ist da Watson Rage. Ihr Napa Valley Kapitel beginnt an einem Hang, den kaum jemand auf den Radar hatte. Das benachbarte Grundstück ist ein verlassener Kalksteinbruch, der historisch über 300 Menschen beschäftigte. Das Baumaterial für den Wiederaufbau von San Francisco nach dem Erdbeben von 1906 kam genau von hier. Kein glamouröser Ursprungsmythos. Reiner Stoff. Watson Range liegt auf einem steilen Hang im Süden des Napa Valleys. Die Böden aus kalkhaltigem Lehm über Kalkstein. Ein Bodentyp, der an der Nordküste Kaliforniens extrem selten ist. Hier aber als schmales Band an den Ausläufern der Wacker Mountain auftritt. Biologisch bewirtschaftet, dem Wind ungeschützt ausgesetzt. Gepflanzt 1993 von Salvador Ramos, einem erfahrenen Napa-Weinbergsmanager. Die Kombination aus organischer Landwirtschaft und kühlen, windigen Bedingungen verleiht der Watson Range das Potenzial für Weltklasse-Weine. Heute umfasst das Sortiment rund 5000 Kisten, verteilt auf etwa 17 verschiedene Weine aus rund 20 Weinbergslagen. Von der Sonoma Coast über das Napa Valley bis zu den Sierra Foothills. Pro Wein werden 3 bis 5 Barriques gemacht. Die Weine werden 4-mal jährlich über eine Mailingliste zugeteilt. Und so? Flaschen von Aaron Roberts sind heute auf nahezu jeder gut sortierten Weinkarte zu finden. Denn was einst eine sogenannte Garish Winery war, ist heute Referenz. Und dafür zeichnet sich in Deutschland Hendrik Thoma mit seinem Wein Unlimited verantwortlich. Eins der Trüffelschweine der Branche, der es versteht, so großartige Produzenten wie Arno Roberts zu finden. Und dafür sorgt, dass diese Weine verfügbar sind, dass man sie für seine Weinkarte, für seinen Weinkeller kaufen kann. Denn die Weine verdienen es. Oh, Infos natürlich in den Shownotes. Was macht das Weingut besonders? Also es ist ja schon die eigentlich letzte Generation, wenn man so möchte, kalifornischen Wein. Es gibt ja so verschiedene Entwicklungen, verschiedene Stilistiken, aber Arnold Roberts gilt ja so als ein kleiner Revoluzer und als jemand, der gezeigt hat, dass man Kalifornien bzw. Napa, teilweise ja auch Sonoma, anders sehen kann, anders interpretieren kann und so wie der Zeitgeist ist, das in den Weinen letztlich widerspiegeln.
Sie sind einfach, also sie haben angefangen, sehr viel mit Einzellagen zu arbeiten. Also auch das ist ja jetzt Watson Range, steht auch auf dem Etikett. Es wird ganz klar rausgearbeitet. Und das machen sie mit nahezu allen ihren Weinen. Sie haben ein paar Blends auch, wo sie verschiedene Regionen oder verschiedene Herkünfte verblenden. Aber das meiste sind wirklich Einzellagenweine. Und sie machen eben schon typische Rebsorten, Chardonnay, Cabernet, sie haben auch einen Sortenreihen Cabernet Franc aus dem gleichen Weinberg wie auch der Chardonnay aus der Watson Range,
was
auch
ja schon phänomenal. Verrückt ist, ne?
Ja, ja. Ist tatsächlich, habe ich auch auf der Karte, hat 11,5 Alkohol, das ist so wow. Richtige Loire-Stilistik, das kannst du saufen, das macht richtig, richtig Laune. Das ist, ist für mich einer meiner absoluten Genussweine im Moment, also verkaufe ich auch echt gerne, macht richtig Laune. Sie machen aber sie beschäftigen sich auch mit der Geschichte. Also sie haben zum Beispiel auch Weine aus Ribolla Gialla, weil was ja viel mit italienischen Einwanderern und so nach Kalifornien gekommen ist, arbeiten auch mit solchen Rebsorten. Und sie haben eben ganz klar gesagt, wir arbeiten relativ minimalistisch, sie arbeiten sehr naturnah, das meiste ist biologisch, teilweise sogar biodynamisch bewirtschaftet. Und sie nehmen halt allen ihren Weinen, egal ob es jetzt den Chardonnays oder auch den Cabernets, sie nehmen halt diese Opulenz raus und arbeiten immer die Finesse bei den Weinen sehr, sehr gut raus. Und das trifft natürlich im Moment den Nerv der Zeit, ne? Niedrigere Alkoholwerte, frischere Weine, das ist schon auch sehr hip, sehr en vogue, aber das Weingut gibt es jetzt seit Anfang der 2000er. Sie waren da sicherlich für Kalifornien einer der absoluten Pioniere und jetzt springen da eben auch immer mehr mit drauf auf, aber sie sind halt zum Beispiel keine Pinot Noir-Macher. Sie haben, glaube ich, doch ein, zwei Pinot Noirs haben sie, glaube ich, auch, aber sie beschäftigen sich halt wirklich mit diesen jetzt ja, fast eher klassischen Napa Valley Rebsorten und schaffen es da eben, diese Frische hinzubringen. Und das finde ich so faszinierend an dem Weingut.
Und haben sich eben von dem traditionellen Stil eigentlich irgendwie auch komplett abgenabelt. Also jetzt zum einen, wenn du Alkohol erwähnt hast, was wird der haben? 12, 8, 13? Also er ist definitiv keiner mit 15, 16, 17 Volumenprozent.
Zumindest also er ist mit 13 gelabelt, er ist aber überklebt, also von daher wird da
was. Guck mal unter dem Kleber. Aber definitiv auch kein neues Holz, also nur gebrauchte Holzfässer, was ja im Prinzip auch gar nicht dem entspricht, was wir mit Kalifornien irgendwo in Verbindung bringen. Und ein Wein mit einem trotz allem unglaublich präsenten Entwicklungspotenzial. Also wenn man den mal 2, 3 Tage offen lässt, wenn man denen die Karaffe gibt, wenn man da ein großes Glas nimmt, dann passiert da richtig viel. Noch gar nicht darüber geredet, was mit dem in 5 oder 10 Jahren ist. Wie siehst du ihn von der Entwicklung? Also wie viele Jahre würdest du ihm geben, wenn man dem Reife zusprechen möchte?
Also ich habe ihn tatsächlich vor 1,5 Jahren in New York 10 Jahre gereift getrunken. Das war phänomenal.
Echt? Wow.
Also, ja, habe ich da auf einer Weinkarte in einem kleinen Restaurant. Die hatten das als 2014er auf der Karte. Das war grandios. Das war wirklich perfekt gereift. Und durch die Frische, durch die Säure haben die Weine unglaubliches Potenzial. Sie werden dann sie kriegen dann eine gewisse Fülle, eine gewisse Breite, was ja so gereifte Chardonnays auch ganz spannend macht, aber sie behalten eben immer diese Kühle und das, also 10 Jahre überhaupt gar kein Problem. Wahrscheinlich aber auch 20. Also würde ich jetzt durchaus sagen, haben die Weine an Potenzial. Es sind Weine, die ich immer karaffiere im Restaurant, weil sie sind jung, immer relativ verschlossen und sie können immer sehr, sehr gut auch ordentlich Luft vertragen.
Und die Entwicklung dann zu verfolgen, nimmst du ein großes Glas oder ein kleines Glas? Finde ich bei dem Wein ganz spannend, weil er schreit ja eigentlich aufgrund seiner Stilistik und Charakteristik, finde ich, nach einem etwas kleineren Glas, um die Frische so richtig herauszuspielen und leben zu lassen. Aber er hat so viel Potenzial für ein großes Glas. Wie ist da deine Wahl? Also denkst du da?
Ich gehe eher zum etwas größeren Glas. Ich würde jetzt nicht zum Burgunderglas greifen. Das finde ich dann, glaube ich, ein bisschen zu heftig. Wenn ich jetzt an so ein Salto Burgunder oder so denke, ich würde jetzt eher bei so einem Salto Bordeaux Glas oder so sein. Ne? Also schon ein bisschen schlanker, aber eben mit einem etwas größeren Korpus, sodass man schon eine gewisse Luft gibt. Aber man muss es jetzt auch nicht übertreiben. Von der Größe des Glases her. Ich würde ihn jetzt nicht in ein kleines, klassisches Weißweinglas kippen, das wäre dann doch ein bisschen zu schade, aber so oder so vieles, was man ja jetzt so hat, diese Universalgläser, da kommt der Wein, glaube ich, sehr, sehr gut zur Geltung. Also ich finde, dass der Wein einfach genau das, es ist für viele eine neue Entdeckung und beleuchtet dann für viele, glaube ich, Weine aus Napa und aus Kalifornien einmal aus einem neuen Licht und weckt dann auch, ich habe so gemerkt, es weckt dann auch das Interesse, tiefer in die Materie einzutauchen. Und
für mich einer der Weine, wo man sagt, man hat neuzeitlich Kalifornien, man hat eine ganz eigene Handschrift, man hat ein gewisses Potenzial und man hat ein Äquivalent, was man nur bedingt irgendwie mit einem anderen Gebiet vergleichen, bis gar nicht vergleichen kann. Und dann in der Relation für einen so hochklassigen Chardonnay finde ich 50 Euro durchaus überschaubar. Beziehungsweise auch noch kalkulierbar im Restaurant, weil du eine Einzigartigkeit hast.
Du hast eine Einzigartigkeit und für die Qualität musst du im Burgund schon einiges mehr auf den Tisch legen und da finde ich, das ist das schon einfach auch eine schöne Alternative dann letztendlich, ne?
Also nicht nur im Burgund, ich wollte das fast gar nicht so aufmachen, aber auch im sonstigen Europa. Also wenn du nach irgendwie Norditalien gehst, zahlst du für diese Art von Wein mindestens das gleiche, wenn nicht sogar mehr oder teilweise in Deutschland auch. Jetzt habe ich mit Chardonnay ein geschichtliches Thema aufgemacht. Wollen wir die Geschichte kurz skizzieren, was da prägnant war und was da, was man eigentlich irgendwo wissen sollte? Also ganz kurz geschichtlich haben wir ja schon seit den 80er Jahren mehr oder weniger, dass es die AVAs gibt. Aber davor gab es ja noch einiges, was Kalifornien irgendwie nicht nur einzigartig gemacht hat, sondern eben auch aus dem Napa heraus hat strahlen lassen.
Also, der erste Wein in Kalifornien geht ins Jahr 69 zurück. Das war aber jetzt noch nicht Napa, sondern das kam ja aus dem Süden, aus Mexiko, also San Diego sind die ersten Pflanzungen. Und wie halt so vieles in Übersee, auch wenn man sich Südamerika anguckt, es hat immer was mit den Missionaren von damals zu tun. Ne? Es wurden immer Missionen gegründet, also heute wird man Kloster sagen wahrscheinlich, ne? Kleine Kirchen. Und dann haben die sich ja immer direkt Wein angepflanzt, damit sie ihren Messwein produzieren können. Ne? Und so ging das ja los. Es war ja dann auch diese Mission Grape, Grape, die es ja auch ab und zu noch gibt in Nord- und Südamerika, was ja Listan Pietro ist, also eigentlich von den Kanaren kommt, was ich auch immer ganz spannend finde. Und in Napa geht es dann zurück, so 1838, 1839 wurden die ersten Reben gepflanzt, so richtig aber dann das erste Weingut wurde 1859 sowas gegründet und das erste kommerzielle Weingut, was es auch immer noch gibt, war dann die Charles Crook Winery 1861 und da sind wir an dem Punkt, das war dann eben diese erste große Einwanderungswelle, ne? Viele Deutsche, viele Italiener, viele Schlesier, viele auch Franzosen, die eben nach Übersee gegangen sind, sich das Glück erhofft haben und gerade auch in Napa sehr, sehr viele Deutsche sich niedergelassen haben, ne? Schramsberg zum Beispiel, Beringer, sind alles Weingüter, die es heute noch gibt, die deutsche Wurzeln haben und die eben alle aus dieser Zeit, so 1860 bis 1880 ungefähr, stammen.
Was ich total spannend finde in diesem Gebiet im Napa Valley, dass jeder Ort irgendwie eine Geschichte dabei hat. Also, dass du zu allem etwas erzählen kannst. Also, das, weil du die ersten Anpflanzungen dort angesprochen hast von George Jandt, also nachdem Jandtville benannt wurde. Ja. Und der es damals halt einfach noch nicht kommerziell, sondern für den Eigenverbrauch mehr oder weniger angepflanzt hat. Und das neben den ersten Anpflanzungen 1857 beziehungsweise 1858 ein Typ namens John Patchett dort existent war, der aber schon 1854 Reben gepflanzt hat. Und Charles Crook, den hast du erwähnt, dass der vorher ins Gebiet aus dem Sonoma abgeholt wurde und dort als Kellermeister tätig war, bevor er 1861 sein eigenes Weingut in St. Helena hatte.
Ja, es ist alles extrem verwurzelt und es ist so eine kleinteilige Geschichte und das macht es für mich auch wieder faszinierend so ein bisschen, ne? Dass man vor allen Dingen, was ich an diesen ganzen Überseeregionen so sehr schätze, dass diese Geschichte auch so super dokumentiert ist, ne? Also wir können ja wirklich aufs Jahr genau sagen, wann sind die ersten Reben in Südafrika zum Beispiel, können wir auf den Tag genau sagen, wann der erste Wein geerntet wurde, ne? Weil die halt über alles Tagebuch geführt haben damals und das fasziniert mich auch oft so an den Überseeregionen, dass wir die Geschichte auch so eins zu eins nachverfolgen können. Ja, in Napa ging es dann weiter 1872 mit der ersten Reblausinvasion, wo dann auch wirklich einmal direkt Tabula Rasa gemacht wurde und ja wirklich alles nahezu einmal vernichtet wurde. Und dann, da sind wir wieder, was wir ja ganz am Anfang schon gesagt haben, es ging gerade los, ne? 60er, die ersten Weingüter gegründet, 10 Jahre später kommt die Reblaus, zerstört alles. Hat die Amerikaner nicht geschockt, alles neu angepflanzt und dann, ja, politische Entscheidung 1919, Prohibition. Ne, ist ja ein
Darf ich da noch einmal zwischengrätschen? Das ist natürlich ein wichtiges Thema. Aber ich fand es interessant, dass 1889, und das haben ganz, ganz wenige auf dem Schirm, bei der Pariser Weltausstellung, wo ja teilweise oder für die das Klassifikationssystem in Bordeaux etabliert wurde oder ausgerufen wurde, allein 34 Auszeichnungen für Weine aus dem Napa Valley vergeben wurden. Also die Weine damals selbst in Europa eine große Anerkennung gefeiert haben, aber es wenig publiziert wurden und es eben oft von der Art des Publizierens lebt. Und der Wein aus dem Napa damals eigentlich schon Weltmaßstab hatte, leben konnte, produziert wurde.
Okay, das hatte ich tatsächlich auch nicht auf dem Zettel, dass die da schon auch auf dem europäischen Markt so
präsent waren und vergleichbare Qualitäten, also auch anerkannte Qualitäten produziert haben. Damals gab es 22 Weingüter, also es war noch nicht so ausgeprägt wie gerade heute oder wie in den letzten 50 Jahren, aber es war durchaus schon ein ganz, ganz großes Thema. Aber du warst jetzt im Jahr 1919, was ja krass eigentlich war.
Ja, also wenn man sich das halt überlegt, dass per Gesetzesdekret, per Präsidentendekret, die Herstellung von Alkohol eigentlich verboten wurde, ne? Also wenn man sich das halt heutzutage überlegen würde und das Ganze ja jetzt nicht irgendwie nur für einen kurzen Zeitraum, ne? 1919 bis 1933 gab es die Prohibition in den USA und wenn man sich halt so überlegt, ne? Du hast 1919 viele Kriegsheimkehrer, viele Verletzte, die natürlich auch für Probleme gesorgt haben und dann aber auch Ende der 20er Jahre diese Wirtschaftskrise, ne? Und das ist schon eine schwierige Zeit, glaube ich, für viele gewesen und es hat ja auch den Weinbau nahezu zum Erliegen gebracht, ne? Also es ist, du durftest ja nur noch Messwein und du durftest Wein für medizinische Zwecke erzeugen und was ich gestern, fand ich auch ganz witzig, was viele Weingüter dann gemacht haben, um zu überleben. Und das hat mich so ein bisschen an unsere Corona-Zeit erinnert. Wir haben uns ja auch ganz viele Sachen einfallen lassen, um diese schlimme Zeit zu überstehen mit Online-Wine-Tastings und Essen außer Haus und Kochboxen. Ja, und die Winzer damals, die haben dann Home-Winemaking-Kits produziert und haben, weil jeder Haushalt durfte 757 Liter Wein pro Jahr selber produzieren, aber er muss ihn auch selber produzieren und durfte den dann eben konsumieren. Also es waren 200 Gallonen und dann haben die eben halt fertige Trauben, wenn die reif waren, haben die geerntet und haben die dann mit einem kleinen Tank verschickt an die Menschen und die Menschen konnten dann zu Hause im Badezimmer sich sozusagen selber ihren Wein machen und dann durften sie ihn auch trinken. Und so haben eben ein paar Weingüter es geschafft zu überleben und da fand ich jetzt eben diese Verbindung, wie wir jetzt diese Corona-Zeit ja auch geschafft haben, fast so ein bisschen ähnlich. Mhm. Ne? Also
schön.
Fand ich eine ganz schöne Anekdote, ja. Und diese dunkle Zeit, da sind halt nicht viele Weingüter übrig geblieben, ne? Also als es dann 1933 wieder erlaubt war oder 1934 wieder erlaubt war, Wein zu produzieren, da gab's dann in Napa, glaube ich, keine 10 Weingüter mehr, ne? Also das war.
Es ist das verlorene Jahrzehnt, wenn man so möchte. Also nicht nur das, sondern dass eben auch sehr viele Weinberge gerodet wurden und dass man dann eben bei diesem Restart dann mehr oder weniger, wenn man möchte, 1933 nicht nur rückschrittlich war, sondern dass die gesamte Technik eigentlich komplett veraltet war im Vergleich zu Europa oder in sonstigen Bereichen.
Es war total veraltet alles, es war marode. Man hatte aber auch das Know-how einfach verloren, weil viele Winemaker sind halt dann nach Europa gegangen und haben dann dort Wein gemacht, weil sie ihren Job halt ja nicht mehr ausüben konnten. Ne? Und es hat sich aber auch natürlich die Trinkgewohnheiten geändert. Ne? Es wurde ja viel geschmuggelt, es wurde viel schwarz gebrannt. Es gab da ja schon, ne, Mafia, Chicago und so weiter. Es gab da ja schon einige Sachen trotzdem. Und die Zeiten danach, also die 30er, 40er, 50er Jahre, da wurde einfach anders getrunken. Es wurde gar nicht mehr Wert auf trockene, hochwertige Weine gelegt, sondern es wurde ja fast ausschließlich nur noch süßer und aufgespritteter Wein konsumiert. Ne? Und da tat sich dann auch nicht viel in Napa, bis halt so Anfang der 1960er Jahre sich dann so eine neue Generation aufgemacht hat, dem Napa Valley wieder so den alten, ja, das alte Know-how und das alte Renommee einzuhauchen und da halt die wichtigste Persönlichkeit ganz klar Robert Mondavi, ne? Also der da als absoluter Vorreiter viel angekurbelt hat und gesagt hat, wir müssen wieder dahin zu dem, was wir mal waren, ne? Also das war schon wirklich dann einer der ja, Lautsprecher und der einfach gesagt hat, wir müssen wieder zu dem zurückkehren, was wir mal hatten. Und die Familie Mondavi hat ja dann die Charles Krug Winery übernommen, hat die gekauft in den 40er Jahren und dann hat sich Robert ja mit seinem Bruder Peter so ein bisschen überschlagen und ist dann eben aus der Charles Krug Winery ausgestiegen und hat ja dann sein eigenes berühmtes Weingut mitten in Oakville gegründet, Robert Mondavi Winery, ne? Mit seinem, mittlerweile steht da auch sein Kopf da vor der Tür und ein sehr markantes Weingut einfach auch.
Ist ja auch jemand, der ganz, ganz viele Sachen neu gedacht hat und neu definiert hat. Wenn ich nochmal kurz zurückspringen darf, nach der Prohibition gibt's so eine Phase der Wiedergeburt mehr oder weniger. Und da würde ich eine Person noch erwähnen, das ist Andrei Tschelitschew.
Ja,
das ist ein in Frankreich ausgebildeter russischer Önologe, wenn man so möchte, der seit 1938 Beaulieu-Vignard geführt hat, innoviert hat und so ganz maßgebliche Sachen wie eben kleine Barriquefässer aus Frankreich geholt, den ersten Ausbau in Barriquefässern dort praktiziert hat, der Kellerhygiene in die Weinkeller eingeführt hat. Also es ging ja dann direkt nach der Prohibition erstmal nur um flüssige Drogen zu produzieren oder Betäubungsmittel, wenn man so möchte. Aber der hat ganz klar nicht nur auf Qualität geachtet, sondern versucht eben auch eine eigene Identität zu finden. Es war der erste, der terroirbedingte Unterschiede innerhalb des Napa Valley Tals gefunden hat und diese eingeteilt hat und war derjenige, der die Qualitätsrevolution eingeläutet hat und 1944 mit 6 Mitstreitern die Napa Valley Winters Association gegründet hat und somit auch einen Grundstein für das organisierte Winzerleben im Napa gelegt hat. Und von ihm hat, soweit ich weiß, Robert Mondavi unglaublich viel gelernt und ganz, ganz, ganz viel mitgenommen. Mit ihm zusammen mehr oder weniger auch die Philosophie, die ich vorhin schon angesprochen habe, ins Leben gerufen, dass man eine andere Identität zu Europa finden muss, um im Weltmarkt irgendwie präsent zu sein. Und dann eben, dass man sich über die Rebsorten definieren kann und dass man trockene Weine erzeugen muss, um Qualität darzustellen.
Ja, also den habe ich jetzt tatsächlich unterschlagen, obwohl ich ihn mir hier in meinen Notizen auch markiert hatte. Aber Andrei Tscheliczew ist sicherlich, ohne den und ohne Robert Mondavi wäre Napa nicht heute das, was es heute ist. Also das muss man ganz klar sagen. Also die waren da wirklich ja federführend und ich habe sie natürlich nie kennengelernt, aber einfach, das müssen Qualitätsfanatiker gewesen sein, auch einfach, ne? Und die sich auch nichts für nichts zu schade waren, auch einfach unbequeme Wahrheiten auszusprechen und glaube ich auch das ein oder andere Mal ganz gut angeeckt sind, aber der Erfolg hat ihnen ja letztendlich recht gegeben.
Ich habe Robert Mondavi zweimal kennenlernen dürfen, einmal dort im Weingut, interessanterweise, und einmal, da war er bei uns im Restaurant zusammen mit Joschka Fischer, der damals Landwirtschaftsminister war. Mhm. Das war auch ein sehr prägendes Erlebnis, weil es für mich so eine der Personen war, die eine ganz eigene Ausstrahlung, Aura, eine ganz eigene Offenheit hatte. Also wie er, ich war ja damals noch sehr jung und sah noch jünger aus. Und er hat aber trotzdem mir das Gefühl gegeben, auf Augenhöhe mit mir zu kommunizieren. Das fand ich bei beiden Malen sehr, sehr ergreifend, also sehr, sehr berührend. Was er geschaffen hat für Napa, und das ist nach wie vor heute, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ist, dass er dafür gesorgt hat, dass Agrarland nicht umgewandelt werden kann in Bauland. Also die Napa Valley Agriculture Preserve, dass man unglaublich hohe Hürden überwinden muss, um einfach Gebäude zu bauen. Und das ist ja oftmals ein Problem in vielen Anbaugebieten, weil ja die Anbaugebiete oftmals in schönen Regionen sitzen und dann, wenn Wein umzu ist, hat es nochmal ein ganz eigenes Gefühl, eine ganz eigene Lebenskultur, und es gibt genügend Weinanbaugebiete, wo dann irgendwann die Rebflächen durch Häuser verdrängt wurden, und das wurde initiiert durch Robert Mondavi seit 68 untersagt oder verbaut.
Finde ich super. Also du hast ja gerade gesagt, es gibt Regionen, da ist das echt existenzgefährdend. Ich denke jetzt an Portugal zum Beispiel, ne? Madeira ist das ein Riesenproblem, ja. Oder auch in Colares, ne? Portugal direkt an der Küste. Das war auf 10 Hektar reduziert, dieses Anbaugebiet, wenn du dir das vorstellst, ne? Von mal 1000 Hektar, weil halt die Leute da ihre Villen hingesetzt haben, weil es halt schön ist am Meer, ne? Und das finde ich super, weil, wenn man es überlegt, du bist so eine Stunde nördlich von San Francisco, also Leute gäbe es genügend, die sich, glaube ich, im Napa Valley gerne ein Haus bauen würden, ne? Also,
Wir haben das hier allgegenwärtig. Also ich weiß nicht, ob du ein Dresden mal warst, wir haben hier diese Elbhänge, das waren ja früher alles mehr oder weniger Weinberge, wunderbare, die besten Weinberge, und irgendwann war es halt interessant, am Hang zu wohnen, und dann hat man auch im Zuge der Reblaussituation damals das im Bauland umgewandelt und somit ganz, ganz viele auch wertvolle Weinberge nicht mehr aufblühen lassen, aber ja, das hat er, überleg dir das mal, 68 schon gesehen, also dass das eigentlich mehr oder weniger zum Untergang dieses jungen, aufblühenden Weinbaugebietes führen könnte, wenn man dort zu viel baut.
Ja, und ich glaube, das beschreibt ihn ja auch sehr gut, dass er immer diese Weitsicht hatte und ja auch nicht nur an sich gedacht hat, sondern ja durchaus, was ja Weinbau immer ist, dieses Generationenversprechen, ne? Dass man einfach auch das erhält, um für die Nachwelt, dass die da weitermachen kann. Ja. Wenn wir bei der Geschichte bleiben, gibt es ja noch zwei Ereignisse jetzt in der etwas jüngeren Geschichte, über die man ganz klar sprechen muss, wenn man über Kalifornien spricht. Und
ich bin gespannt.
Das eine ist ein freudiges Ereignis, würde ich sagen. Das ist das Judgment of Paris Tasting von 1976. Also diese legendäre Verkostung von Stephen Spurrier. Und das andere ist natürlich die zweite Reblaus-Invasion, ne? Das sind so die, was dann auch, glaube ich, nochmal viel verändert hat. Jetzt könnte man fragen, wollen wir mit der guten oder mit der schlechten Nachricht anfangen?
Ich würde mit dem guten anfangen, erstmal ein bisschen gute Laune machen und dann. Habe ich das richtig in Erinnerung, dass du die nochmal aufleben lassen möchtest? Also sie ist ja nochmal praktiziert worden, 30 Jahre danach, ursprünglich ja ins Leben gerufen, anlässlich des 200. Geburtstages der Vereinigten Staaten. die man dort feiern wollte in Paris oder beziehungsweise irgendwie zelebrieren wollte. Du möchtest die wieder aufleben lassen oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Nee, das hast du richtig in Erinnerung. Wir machen das dieses Jahr, weil wir haben ja, wer rechnen kann, 1976, 2026, wir feiern 50 Jahre Judgment of Paris dieses Jahr. Und das Tasting war ja am 24. Mai und wir machen das bei uns im Restaurant im Kinnfels genau an dem Tag. Das ist dieses Jahr der Pfingstsonntag, machen wir das 50 Jahre später. Es ist eine Challenge, also muss man wirklich sagen, alle Weine, also ich hatte natürlich die Idee, mit allen Weingütern von damals das wiederzumachen, jetzt ist die Einschränkung, ein Weingut gibt es nicht mehr, also ich mache es natürlich mit aktuellen Jahrgängen, weil die Jahrgänge von damals, ich bezweifle, dass man das alles noch zusammenbekommen würde, geschweige denn, dass man es noch bezahlen könnte, das wäre wahrscheinlich die andere Problematik. Mhm. Und von daher mache ich es mit aktuellen Jahrgängen und habe sehr viele Weine zusammen. Im Rotwein habe ich tatsächlich alle Weine zusammen von damals, also alle Top
Bordeaux,
alle
Nein!
Wow! Aber im Weißwein ist es echt eine Challenge. Also es gibt einmal die Challenge mit den Kaliforniern, dass es unter anderem ein Weingut nicht mehr gibt. Zwei, drei Weingüter haben einfach keinen Export nach Europa. Das ist echt auch schwierig. Ich habe jetzt mit zwei Weingütern auf der Wine Paris zum Beispiel gesprochen. Die versuchen jetzt irgendwie was möglich zu machen, dass ich irgendwie zwei Flaschen bekomme für das Tasting, weil sie das cool finden, dass das jemand in Deutschland macht, dieses Tasting aufleben zu lassen. Aber ich habe jetzt schon ein bisschen überlegt. Ich werde dann halt wahrscheinlich ein, zwei Weine einfach austauschen müssen, weil man muss jetzt ehrlicherweise dazu sagen, dass auch ein, zwei Weingüter, die damals hip waren, heute definitiv nicht mehr zu den Weingütern gehören, die man in so eine Probe stellen würde. Also das muss man, glaube ich, auch ganz klar sagen. Und wir machen das
auch. In 50 Jahren gibt es Veränderungen. Das finde ich auch gar nicht so verkehrt. Also das dann auch realistisch einzuschätzen, beziehungsweise da eine Lösung zu finden.
Genau, also ich überlege jetzt eben mit sowas wie den Arnold Roberts, den dann da dazu reinzustellen, weil das sicherlich einer auch ist, der das neue Kalifornien verkörpert. Aber da bin ich noch nicht ganz final, aber wir spielen das Tasting eben nach. Wir machen das auch als Blindverkostung. Die Gäste dürfen dann selber bewerten. Also wir machen sozusagen das Judgment of Hamburg Tasting dann am 24. Mai, am Pfingstsonntag, genau, 50 Jahre später. Und ja.
Wie viele Leute kommen da? Also wie viele Gäste habt ihr? Darf ich fragen, was das kostet? Gibt es noch Karten?
Also ich habe noch drei Karten, habe ich noch. Das kostet 599 Euro und wir haben 24 Plätze. Also mit, genau. Und also wir machen ja ganz viel solche Tastings, auch Raritäten-Tastings, aber das fand ich jetzt einfach als Event ziemlich cool, weil es für mich halt schon auch ein wichtiges Ereignis ist. Es gibt ja sogar einen Film darüber mit Bottle Shock, den man sich auch mal angucken kann. Und es hat einfach Napa und auch Kalifornien auf die Weinkarten dieser Welt gespürt. Ne? Du hast in einem Tasting, haben ja sowohl die Chardonnays als auch die Cabernet Blends, die Bordeaux und die Burgunder geschlagen und es waren ja nur Fachleute. Das war ja die Creme de la Creme der Weinjournalisten aus Frankreich, die dieses Tasting durchgeführt haben. Viele haben ja auch immer noch behauptet, dass es dann gefaked war, als dann die Ergebnisse bekannt gegeben wurden, aber die Tastings wurden ja immer wieder wiederholt und die Ergebnisse waren eigentlich nie groß anders. Ne? Und es gibt ja die zwei Siegerweine. Im Weißwein hat ja damals Chateau Montelena gewonnen mit dem Chardonnay. Ein Weingut, was auch in Deutschland gut verfügbar ist, also wer den Wein mal probieren möchte, den bekommt man auf jeden Fall. Und das andere
sollte man unbedingt, ja.
Ja, ist schon ein Kultwein einfach. Also es gibt sicherlich bessere Chardonnays aus Kalifornien mittlerweile, das kann man glaube ich auch ganz getrost sagen und auch aus Napa gibt es bessere Chardonnays, aber es ist jetzt, es ist sicherlich einfach auch aufgrund dieses Sieges einfach auch Teil der Geschichte und als Weinliebhaber sollte man den Wein auf jeden Fall mal getrunken haben. Und im Rotwein war es ja Stagsleep Wine Cellars mit dem, meistens wird der SLV genannt, aber wahrscheinlich war es ja eher der Wein, der heute Cask 21 ist. Ne? Also es ist, aber auch ein tolles Weingut, die ja schon damals so ein bisschen eher in den Hügeln ihre Weine gemacht haben. Und man hat halt so große Namen geschlagen wie Mouton Rothschild, wie Rouleau, Merceau, Charme, also wirklich Weine, die auch bis heute noch großartige Weine sind und damals schon zur Creme de la Creme gehört haben, landeten halt nur auf den weiteren Plätzen und haben nicht gewonnen. Und das hat halt damals für unglaublich viel Aufsehen gesorgt und hat halt Napa Valley über Nacht einfach zu einer Premium-Weinbauregion gemacht.
Also bis zu diesem Tag, bis 1976, gab es 67 Weingüter im Napa. Heute sind es weit über 400, fast 500 Weingüter.
Ja.
Und die Entwicklung ist kontinuierlich. Aber, und da hast du eben den zweiten, den traurigen Teil mit reingebracht, es gab relativ schnell, also sprich in den 80er Jahren war es ein ganz kurzer Hype, in den 90er Jahren dann eben schon wieder einen recht herben Rückschlag dort für das Gebiet beziehungsweise ja, für den Weinbau dort.
Also bevor wir noch auf das traurige Ereignis kommen, vielleicht noch eine Sache, die auch sehr, sehr wichtig war für diese positive Entwicklung von Napa, waren einfach die Entstehung dieser Weinkritiker. Da natürlich in erster Linie Robert Parker,
ja.
Ne, mit dem Weinadvokat ja, ja. Und dann auch Weinspectator, so Ende der 70er, Anfang der 80er. Und das hat natürlich auch extrem nochmal dazu beigetragen, ne? Diese 100 Parker-Punkte und 100 ja. Weinspectator-Punkte, wenn man dann, dass das natürlich auch noch so ein bisschen zum Hype beigetragen hat, was ja auch in Bordeaux definitiv eine große Rolle gespielt hat und was man auch nicht unterschätzen darf. Ne?
Was ich finde, das war dann das erste Mal, wo Europa nach Übersee geschaut hat. Und bis dato war es ja fast immer so, dass Übersee versucht hat, Europa irgendwie nachzueifern, zu kopieren. Und dann entstand ein Trend, der das Ganze umkehrte und wo man mit einmal versuchte, in Europa eigentlich fast Überseeweine zu produzieren. Also sprich dieses überextrahiert, dieses Fette, geprägt damals von dem Geschmacksstil eines fast einzelnen Mannes oder einer einzelnen Idee, wenn man so möchte. Ja, es gibt Weingüter, die schreien, look at me. Spektakuläre Labels, Aufmacher in Hochglanzmagazinen, Preise wie Sportwagen und einer Marketingabteilung, die lauter arbeitet als der Keller. Und dann gibt es Sportswood. Sportswood redet nicht viel, Sportswood macht Wein. Und das seit, halte ich fest, 1882. Ohne Pause, ohne Aufschneiderei, mit der ruhigen Überzeugungskraft eines Hauses, das genau weiß, was es hat. Es ist nichts anderes als das stille Erstgewächs von St. Helena. Also beginnen wir von Anfang an, dem echten. Das 46 Acres Anwesen wurde 1882 von George Schonewald gegründet. Einem jener Pioniere, der im Napa Valley, als es noch niemand kannte, einen Platz wählte, als hätte er die Karte der Geschichte vorab gelesen. Am westlichen Rand von St. Helena, am Fuße der Maya Camus Mountains, wo alluvialer Lehm, kühle Meeresbrisen und die Geduld des Vulkangesteins Wein nicht einfach wachsen lassen, sondern formen. Das viktorianische Farmhaus steht noch heute, dient als Büro und als Verkostungsraum. Und der Craft Cellar, ein Steingebäude aus der Vor-Prohibition-Zeit, ist der Ort, an dem sein legendärer Cabernet Sauvignon Fässern reift. Wenn man hier ist, spürt man, Geschichte ist kein Dekor, sie ist das Fundament des Weingutes. Und dann kommt 1972 und mit ihm Mary Weber Novak. Mary und ihr Mann Jake Novak, ein Arzt aus San Diego, kauften das Anwesen ohne jegliche Weinerfahrung. Kein Weinbauabschluss, kein Elternbetrieb, kein Netz aus Branchenkontakten. Nur der Wunsch nach einem anderen Leben und, wie Tochter Beth sich erinnert, einem Vater, der einen Ort suchte, wo er mit dem Traktor durch die Weinberge fahren kann. Schön, menschlich und dann tragisch. Jake starb 1977 an einem Herzanfall. Mit 44 Jahren, sage und schreibe 5 Kinder und ein Weingut, das eigentlich noch nicht existierte. Und dann war da eine Frau, die aus Bildung und Stanford-Abschluss keine Winery, sondern eine Legende bauen würde. Mary zog's durch. Nach 10 Jahren, in denen sie Spotswood als geschätzten Traubenlieferant im Tal etabliert hatte, gründete sie 1982 das Weingut mit dem ersten Jahrgang des Estate Cabernet Sauvignon, genau im 10. Jahr des Anwesens. Das ist kein Zufall, das war Mary Weber Novak. Der erste Kellermeister war Tony Suter, ein Name, den Napa bis heute mit Ehrfurcht und Respekt ausspricht. Gründer von Etude, Pionier in Oregon und eben derjenige, der Sportswood seinen Kompass gab. Mit Tony Suters Unterstützung begann Mary, den Weinberg biologisch zu bewirtschaften. Ich meine, wir reden hier von 1982. Und nach hochgelobten Jahrgängen in den späten 1980ern und 3 aufeinanderfolgenden Erscheinungen in Wine Spectators Top 100 Liste produzierte Sportswood ausschließlich eigene Weine.
1985 wurde es der erste Weinberg in Napa Valley, der rein ökologisch bewirtschaftet wurde. 1992 folgte die Zertifizierung durch die California Certified Organic Farmers. Und das war kein Trend, dem man folgte. Das war eine Entscheidung, lange bevor irgendjemand Biodynamic überhaupt buchstabieren konnte. Und dann kamen die Töchter. Beth ab 1987, Lindy ab 1992. Gemeinsam etablierten sie Sportsfood als eines der angesehensten Familienweingüter im gesamten Napa Valley mit einem Ruf für einige der feinsten Cabernets der Welt. Beth wurde 1998 zur jüngsten und ersten weiblichen Präsidentin der Napa Valley Vintners Association. Ja, Sportsfood war immer ein Weingut, das Frauen nicht förderte, weil es sich irgendwie gut anhört, sondern weil es die Logik der Sache war. Die Winemaker-Liste liest sich wie ein Who is Who. Maya Klein, Pam Starr, Rosemary Cakebread, Jennifer Williams. Und heute ist Aaron Weinkauf, der fünfte Kellermeister in der Geschichte des Gutes, der als einziger auch Weinbergsmanager ist. Mary Weber Novak starb im September 2016. Heute leitet Beth das Gut gemeinsam mit ihrer Schwester Lindy Novak. Und jedes Jahr ernten sie Trauben von demselben Boden, den ihre Mutter 1972 ohne Weinerfahrung mit fünf Kindern und einer Mischung aus Verzweiflung und Vision betrat. Sportsfood ist keine Marke. Sportsfood ist eine Geschichte, die Wein geworden ist. Und wenn man das Glas wie eben diesen Sauvignon Blanc, den wir während dieser Deep Dive-Episode verkosten, erhebt, dann merkt man, hier spricht kein Marketing, hier spricht der Weinberg. Und der hat viel zu sagen. Probier es aus. Du bekommst den und die Weine von Sportsfood beim Bremer Weinkollegen. Die Infos findest du in den Shownotes.
Es ist heftig. Also für mich das prägendste Beispiel da in Europa ist Ornellaia. Wenn du die Ornellaia, wenn du alte Ornellaias hast, so Anfang der 90er, das schmeckt wie richtig großes Bordeaux. Das schmeckt wie linkes Ufer. Ich habe auch schon in ein paar Blindproben gesessen, wo Leute Haus und Hof verwettet hätten, dass das Left Bank Premier Cru ist. Und dann wird die Socke hochgezogen und das ist Toskana Bolgheri. Und dann aber halt, man will höhere Bewertungen, man will einen anderen Markt bedienen, die Stilistik geändert hat, mehr zur Überextraktion gegangen ist und auf einmal schmecken die Weine. Es sind immer noch gut gemachte Weine, immer noch, mir sind sie oft ein bisschen zu perfekt, muss man fast sagen, aber sie dominieren eben im Moment oder man hat sich eben dem Geschmacksbild eines Robert Parkers angepasst, um bessere Auszeichnungen zu bekommen und das ist einerseits bewundernswert, aber andererseits auch ein bisschen schade. Aber das darf man halt auf keinen Fall vergessen, wenn man sich Kalifornien anguckt, was das für eine Entwicklung dann eben auch genommen hat. Und dann kam eben dieses traurige
Ereignis. Wobei ich da ganz gerne noch reinwerfen würde, war es denn in der Tat die Situation, dass die Weine immer diese absolute Perfektion hatten? Oder war es nicht manchmal auch die Situation, dass die Weine einfach zu früh getrunken wurden und in dieser Frühphase vielleicht schon eine gewisse Perfektion haben? Aber, und das würde ich einigen zusprechen, die wahnsinnig reifen konnten, also wirklich außergewöhnlich reifen konnten. Und letztens hatten wir eine ganz spannende Probe mit kalifornischen Weinen aus den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, Ende der 80er Jahre. In der Jugend waren die garantiert alle sehr perfekt, aber jetzt hatten die immer noch diese Frische und sind ja auch 30 Jahre her. Großartig. Da waren Sachen wie Heiz war dabei, Dominus war dabei, etc. Also ganz, ganz viele Sachen, die auch Rang und Namen haben, die damals nicht so diese übermarmeladisierten Weine waren, aber trotzdem eine gewisse Dichte und Dicke hatten, dann später auch, aber die sind super gereift. Und wenn man diese Weine mit einer gewissen Reife betrachtet, dann haben die immer noch eine gewisse Perfektion, aber sie tragen ihre Seele nach außen und sie können reifen. Und das fand ich wiederum großartig. Oder widersprichst du mir da?
Nein, das würde ich den Wein auch nie absprechen. Also reifen können die definitiv. Mir sind sie nur in der Jugend und leider werden halt viele dieser Weine auch oft zu jung getrunken. Da sind sie mir einfach zu rund und zu, ja, vielleicht auch zu perfekt und für mich dann oft auch ein bisschen zu eindimensional. Und da nehme ich uns jetzt nicht aus als Restaurant. Wir haben halt nicht die Kapazitäten, das lange lagern zu lassen. Ich würde gerne mehr gereifte Flaschen kaufen, um sie dann halt vielleicht auch teurer anbieten zu müssen. Aber es wäre schön, wenn es da mehr geben würde. Und dann haben wir ja Gott sei Dank so ein paar Weinhändler, wo man dann auch mal ein paar gereifte Sachen bekommt. Und dann sieht man schon auch das Potenzial, was immer in diesen Weinen gesteckt hat und was sie sicherlich auch mal zu dem gemacht hat, was sie heute sind.
Tränendrüse.
Tränendrüse, ja.
Was Trauriges.
Erzähl mal. Ja, es gab dann nochmal eine Reblaus-Invasion Anfang der 90er Jahre. Man hat halt, oder Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, man hat halt gedacht, man hat Reblaus-resistent gepflanzt. Es ging um den AXR One Rootstock, der halt von der Universität of Davis, glaube ich, rausgegeben wurde als Reblaus-resistent. Und dann hat man halt nach 20, 30 Jahren gemerkt, oh, er ist es doch nicht. Ja, und man musste wirklich, man musste nochmal 90% aller Weinberge in Napa neu pflanzen. Ne? Also das ist schon...
Überleg jetzt mal 90%.
Irre. Das ist ja einfach nochmal 17, 16.000 Hektar neu gepflanzt, weil einfach die Reblaus viele Weinberge wieder befallen hat und wieder zerstört hat. Und was ich dann ganz spannend fand, man hat dann natürlich andere Unterlagsreben benutzt, die dann reblausresistent waren. Und es hat zu einer Veränderung in der Aromatik der Weine geführt. Dadurch wurde auch diese Überextraktion, dieses Intensive auch nochmal unterstrichen, weil die Trauben auch hatten eine längere Hängzeit. Also die Trauben hingen länger, um zu ihrer Reife zu kommen. Und dadurch hat sich alles mehr konzentriert. Mehr Zucker, dadurch natürlich mehr Alkohol. Das ist alles ein Prozess, der daraus entstanden ist und der natürlich auch dazu beigetragen hat, dass sich die Stilistik der kalifornischen Weine verändert hat. Und ich glaube, es wäre mal ganz spannend, so ein Tasting zu machen, so 70er, 80er gegen die gleichen Weine aus den 90er, 2000er, weil es teilweise aus den gleichen Weinbergen, aber halt unterschiedliches Genmaterial und somit eigentlich dann auch unterschiedliche Arten von Weine entstanden sind. Also finde ich, war mir so auch nicht bewusst, bis ich mich damit ein bisschen beschäftigt habe, dass auch diese Veränderung im Rebmaterial auch nochmal zu einer Veränderung in der Weinstilistik geführt hat. Ich würde jetzt gerade, weil wir vielleicht gerade auch bei dem Thema sind, jetzt so ein paar Namen gesagt haben, ich würde vielleicht den Dominus einmal aufmachen und ins Glas geben. Passt das für dich? Gerne.
Super. Das ist ja dann letztlich auch eine Situation, die aus dem Judgment of Paris dann später heraus resultierte, nämlich dass nicht wenige eine gewisse Aufmerksamkeit auf Kalifornien ausgerichtet haben und teilweise Joint Ventures entstanden, die total spannend und interessant sind, unter anderem Opus One genannt.
Ja, sicherlich die bekannteste,
ne? Mit Mondavi zusammengearbeitet hat. Aber dann eben auch diese Geschichte des Dominus finde ich total spannend, weil dahinter verbirgt sich ja ein Name, der in Europa auch nicht ganz unbekannt ist und der hier ja auch einige interessante Weine produziert, der aber eine gewisse Zeit in Kalifornien verbracht hat, Christian Mouet. Und dort an der Universität in Davis, was hier so eine der legendärsten Weinbauuniversitäten in der Welt sind, die als erste angefangen hat, die Rebsorten nach ihrer DNA aufzuschlüsseln und somit auch die Herkünfte bzw. die Eltern feststellen konnten, was auch ganz, ganz viel für Bewegung in der Weinwelt gesorgt hat. Und, dieser Christian Mouet ist dann zurück ins Bordeaux, dort wo er herkam, wo die auch schon Weingüter hatten. Und hat sich an Kalifornien verliebt und gerne an die Zeit zurückgedacht und hatte dann irgendwann mal so den Wunsch beziehungsweise den Traum, in Kalifornien ein Weingut zu haben und hat dann Robert Mondavi kontaktiert und ihn um Mithilfe gebeten. Die beiden haben sich in Paris getroffen und das muss man sich mal vorstellen, Christian Mouet und Robert Mondavi in einem Restaurant, das ist glaube ich irre,
zum
Lunch irgendwie verabredet, also ja, Wahnsinn, oder? Und dann meinte Robert Mondavi, er könnte ihm helfen, könnte ihm Weinberg vermitteln. Und das war dann dieser legendäre, muss man eigentlich sagen, Napanook-Weinberg, den er damals ja ihm vermittelt hat.
Ja, Napanook, ganz, ganz berühmter Weinberg, mitten auf dem Valley eigentlich in Napa. Und ja, daraus ist dann Dominus entstanden. Also es ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und ja, also Christian Mouet ist ja jetzt nicht für die schlechtesten Weine bekannt, die es auf dem Planeten gibt, ne? Also mit Petrus unter anderem, ne? Was ja auch aus der Familie stammt und noch ein paar anderen großen Weingütern. Es ist schon wirklich faszinierend, was die Familie da bewirkt hat und hier einfach auch einen Kultwein geschaffen hat mit Dominus, ne? Ich habe ihn jetzt vor mir und wenn ich hier reinrieche, Es riecht einfach nach Napa. Also du kannst es nicht anders beschreiben. Es ist, du hast diese, für mich hat Napa oft so ein bisschen so einen minzigen Charakter, ne? Also du hast natürlich diese rote Frucht, du hast das auch ein bisschen was Dunkelbeeriges, aber dann kommt immer ganz, ganz schnell so was Grünes und das erinnert mich oft an Minze oder jetzt hier in dem Fall sogar noch deutlicher Eukalyptus, ne? Und dann, der Wein hat Kraft, der Wein hat Power, das ist aber, obwohl der Wein auch, ich sehe es gerade, 15 Volumenprozent hat, es ist in keinster Weise brandig, es ist super an der Zunge, es packt sofort das Tannin zu, es ist eine tolle animierende Säure da, also in der Nase extremer Obstkorb mit vielen Kräutern und dann aber am Gaumen ist es so linear, so schlank und auch mit sehr, sehr viel Kraft trotzdem ausgestattet. Also es ist für mich genau das, was diese Faszination an Napa ausmacht. Du hast oft in der Nase diese intensive Opulenz, diese extreme Frucht, diese Kräutrigkeit, dieses Grüne und dann aber am Gaumen, die Weine haben keinen Schluckwiderstand, ne? Also du kannst die einfach, die laufen einfach auch, ne? Also das ist, das macht richtig Bock, die zu trinken. Man hat richtig Spaß daran. Und ich habe die Flasche jetzt frisch aufgemacht, nicht karaffiert, also und der Wein ist sofort da, ne? Also ich freue mich, ich gehe nachher noch zum Metzger und hole mir noch ein schönes Stück Fleisch und dann gibt's heute Abend schön Steak mit Napa Cab. Was will man mehr?
Das Interessante dabei ist natürlich, dass es, jemand aus dem Bordeaux macht Bordeaux-ähnliche Weine. Also es ist kein reiner Cabernet Sauvignon, sondern kombiniert mit Merlot und Cabernet Franc. Spannend von der Struktur. Ich finde, man kann wunderbar neben der Intensität hinweg riechen und hat diese ganzen Feinheiten. Also wenn du die Nase einfach so ein bisschen weiter weg hältst, dann merkst du, was dort an, teilweise ja, der ist ja noch relativ jugendlich schon, sekundären Tertiäraromen trotzdem noch mitschwingen, also neben dieser Frucht- und Aromenpräsenz, die er hat. Man spürt etwas in dem Wein, finde ich, was so eine Ebene bespielt, die man fast nicht beschreiben kann, die neugierig macht, die Appetit macht. Man hat diese wunderbar leichte, verspielte Säure auch schon in der Nase, die sich dann am Gaumen dann irgendwo widerspiegelt. Und die Facetten in dem Wein machen mich so neugierig auf jeden, also auf jedes neue Aromenbild und jeden Schluck bei dem.
Das ist für mich so ein Wein, den habe ich gern den ganzen Abend am Tisch stehen und beobachte ihn so alle 15 Minuten, wie der sich verändert. Das ist für mich so ein bisschen, was die Faszination an so einer Art Wein auch ausmacht. Ne? Weil er wird sicherlich immer ein bisschen anders schmecken. Ich bin vollkommen bei dir, der zeigt jetzt schon so viele Nuancen, fast jetzt auch so ein bisschen was Zedernholzartiges, was leicht Rauchiges, aber trotzdem immer diese feine, elegante, rote Frucht. Wenn du ein bisschen näher rangehst mit der Nase, wird die Frucht ein bisschen intensiver. Also es ist wirklich faszinierend und diese und das ist auch so, glaube ich, du hast mich am Anfang so ein bisschen gefragt, wie ich Napa in 3 Sätzen beschreiben würde. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Faszination, die Weine von Napa so ein bisschen ausmachen. Diese schon oft auch sehr laute, intensive Nase, aber dann trotzdem immer diese Eleganz, die mit dabei ist. Und das ist, was großes Napa auch von Möchtegern-Napa vielleicht unterscheidet.
Das ist das, was ich wahrscheinlich meinte mit, dass man eine nächste Ebene erriecht oder erschmeckt und sich darauf einlassen kann. Wenn man so möchte, ist dieser Wein zumindest von der Lokalität ja eigentlich fast der Ursprung des Napas oder des kommerziellen Napa-Weinbaus. Weil es gab so eine Person, neben John Patchett, der ja damals 54 die oder 57 die ersten Reben pflanzte, und das war Hamilton Walker Crabb. Und der hat rund um Yountville Reben gepflanzt. Der hat 4000 verschiedene Rebsorten und Klone gepflanzt und versucht auf diesem Weinberg, es war so der erste klassifizierte Weinberg, den es eigentlich in Amerika gab, wenn man so möchte, oder ausgelobte Tokaloon Vineyard, zu dem eben auch Napanook Vineyards gehören, also ein Teilstück davon sind und der heute nach wie vor als der Grand Cru Weingarten des Napas gefeiert wird, dort angefangen Weinbau zu betreiben. Und nach Crabbs Tod wurde dieser Weinberg dann aufgesplittet. Eigentlich fast jeder Teil dieses Tokaloon-Gebietes produziert heute mit die bekanntesten und besten Weine, die es im Napa Valley gibt. Und deswegen kann man es nochmal mit einem ganz, ganz anderen Augenmerk versehen. Neben Dominus gibt es noch immer einen Zweitwein. Das Weingut ist also Napanook wird, es ist eigentlich kein Zweitwein. Es ist aus diesem Weingarten, sind separate Lagen, die unterschiedlich abgefüllt werden. Und Ophelio ist noch ein Drittwein, wenn man so möchte. Und man versucht dort einfach Dinge neu zu sehen, neu zu dimensionieren.
Er ist ja auch so ein bisschen, wie man es aus dem Bordeaux kennt, dieses Prinzip mit Zweitwein, Drittwein, jüngere Rebanlagen, oft auch so ein bisschen vielleicht Experimentierwiese. Das haben einige Weingüter ja mittlerweile im Napa auch übernommen. Ne? Also auch Opus One hat ja mit dem Ouverture wie oder so eine Art Zweitwein geschaffen und auch selbst Screaming Eagle hat einen Zweitwein, ne? Mit Second Flight heißt er, glaube ich. Und das ist ja, also natürlich guckt man immer, was die anderen auch machen und guckt sich ein bisschen was ab. Aber der Tokalone Vineyard ist legendär. Also ich hatte vor 2 Jahren mal eine Verkostung mit Schrader's Vineyards, die ja auch viel aus dem Weinberg machen. Das war auch faszinierend, wie unterschiedlich dann auch einzelne Parzellen wieder schmecken können. Ne? Und das ist schon echt auch wirklich beeindruckend.
Sollen wir den dritten Wein gleich mitprobieren? Ich glaube, der passt da jetzt eigentlich ganz gut, weil wir ja Cabernet geprägt waren und du hast dir ja mehr oder weniger einen Cabernet ausgesucht, den du schon als exemplarisch bezeichnen wolltest. Aber wahrscheinlich auch wieder für die neue Ebene des kalifornischen Weinbaus, oder?
Ja, das hier ist jetzt so ein bisschen die Mischung. Es ist eine neue Ebene, aber es ist eigentlich die Rückbesinnung auf die, ich sag mal, vor zweiter Reblausebene, so könnte man es vielleicht sagen. Also wir haben jetzt, ich mache jetzt gerade auf Weingut Mathiasen, Cabernet Sauvignon 2021. Hier haben wir jetzt zum Beispiel den Fall, es steht zwar Cabernet Sauvignon drauf, aber auch hier sind es, glaube ich, nur knapp 90% Cabernet und es ist ein bisschen Merlot, bisschen Petit Verdot und so weiter mit drin. Aber er läuft eben als Cabernet Sauvignon und das ist ein Weingut, was eben auch mit relativ wenig Intervention eigentlich Weine wie vor 40, 50 Jahren in Napa machen möchte. Ne? Und das gelingt ihnen meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Das Weingut Mathiasen, absoluter Pionier auch für biodynamischen Weinanbau in Kalifornien, sind da auch teilweise beratend für andere Weingüter tätig und erzeugen eben sehr tiefgründige Weine. Aber ja, ich rieche ihn jetzt gerade. Du hast fast identisch die gleiche Kräuterwürze wie beim Dominus. Also das finde ich wirklich gerade bemerkenswert, dass er auch dieses minzige, Eukalyptusartige hat. Aber er ist von der Frucht viel, viel leiser. Also es ist viel weniger, die Frucht wirkt viel, viel eleganter, viel, viel schlanker. Und es ist hier der deutlichere Fokus auf diese würzigeren, kräutrigeren Komponenten. Aber du kannst beiden Weinen nicht absprechen, dass sie aus der gleichen Ecke kommen. Also das finde ich jetzt hier schon wirklich sehr, sehr faszinierend gerade und hätte ich auch tatsächlich, ich hatte sie jetzt noch nie so direkt nebeneinander, das hätte ich tatsächlich nicht erwartet, dass es aromatisch so ähnlich ist. Bin ich jetzt tatsächlich selber
positiv überrascht. Und hier finde ich auch spannend, auch von der Alkoholgradation. Ich meine, du hast die beim Dominus gerade mit 15 betont, beziehungsweise das aber eben auch wohlwollend wahrgenommen, dass es nicht so schmeckbar ist. Das Schöne bei dem Wein finde ich, dass er 12,5 Volumenprozent hat, also damit ein gewisses Leichtgewicht dann irgendwo darstellt und aber keine Kraft vermissen lässt. Also eben auch gustatorisch die Struktur vermittelt, die Tiefe vermittelt, die Entwicklungsfähigkeit am Gaumen vermittelt und nicht irgendwie hemdsärmlich oder dünnkörperlich dasteht.
Nee, also auch texturtechnisch am Gaumen nehmen die Weine sich nicht viel. Also auch am Gaumen deutlich weniger Frucht als beim Dominus, aber diese ähnliche Säurestruktur, dieser lange Nachhall und einfach diese pure Eleganz, die hier durchkommt. Und das eben mit 12,5%, mit 2,5% weniger Alkohol, hast du keinen Kraftverlust. Und ich glaube, das ist auch das, was bei vielen immer noch so im Kopf drin ist, du brauchst keinen hohen Alkohol, um kraftvolle Weine zu machen. Ne? Also das geht auch mit weniger Alkohol mit und hier unglaublich viel Eleganz und für mich, das erinnert mich doch sehr an so große Napa Cabernets aus den 70ern, aus den 80ern. Also ich habe auch noch nicht so viele probiert, aber ein paar waren es Gott sei Dank schon in meinem Leben und die waren halt auch eher von dieser Eleganz geprägt, als von dieser Frucht geprägt und das ist ich glaube, das ist so ein bisschen genau das, was Matthias hier vermitteln will. Wir können auch noch Weine wie damals machen. Wir brauchen diese Überextraktion nicht und können trotzdem die Raffinesse und die Klasse von Napa wirklich sprechen lassen. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür.
Was glaubst du, welche Eigenschaften sind so richtig typisch für Napa-Weine und welche werden oft missverstanden? Also da würde ich auch die jetztzeitliche Betrachtung vielleicht nehmen, weil sich ja doch viel getan hat, auch in den letzten 5 bis 10 Jahren viel getan hat. Und wie du es selber schon skizziert hast, ja, es in fast 10 Jahresschritten immer ganz gravierende Veränderungen im Napa gab.
Also du hast ja vorhin diese Cabernet-Aromen an der Perlenschnur aufgereiht. Die fand ich schon sehr prägend. Natürlich je nach Herkunft der Trauben ein bisschen ausgeprägter, aber du hast in der Regel viel rote Frucht gepaart mit dunklen Früchten, also von der Pflaume über Brombeere hin zur Himbeere, teilweise aber auch eben rote und schwarze Johannisbeeren. Also diese Frucht ist immer da in Napa. Also bei dem einen mehr, bei dem anderen ein bisschen weniger. Dann, was ich schon gesagt habe, diese grüne Kräuternoten, für den einen ist es vielleicht mehr Minze, für den anderen ist es mehr Eukalyptus, so in dieser Ecke. Also aber was ja beide mit sich bringen, auch diese kühlende Wirkung, ne, die man ja auch kennt von Bonbons und so weiter, das bringen eben diese Weine sehr, sehr häufig mit sich. Dann oft so ein bisschen was, es ist nicht richtig smoky, also es ist nicht richtig rauchig, aber halt so diese Mischung aus Zedernholz mit so einer leichten, rauchigen Komponente. Zum Beispiel, was ich in Napa nicht sehr häufig habe, was man ja in anderen Regionen finde, ist dann eher so dieses Pfeffrige manchmal auch oder sehr, sehr Würzige. Das finde ich haben Napa-Weine jetzt nicht so häufig, sondern da ist dann am Gaumen halt eher immer diese, für mich immer so ein Schlüssel ist immer diese Säurestruktur, die andere Überseeregionen, die auf Cabernet setzen, in der Regel nicht haben. Und das unterscheidet dann, glaube ich, oft auch Napa. Oder so kriegt man es dann am Gaumen vielleicht auch in der Blindprobe eher mal nach Napa gesteckt, wenn die Frische einfach auch passt dazu.
Ich finde aber trotz allem ist ein Napa relativ schwer jahrgangsmäßig einzuschätzen, weil die schon relativ früh erwachsen wirken und dann aber ganz, ganz langsam altern, reifen und auf eine ganz eigene Weise reifen. Und das finde ich total spannend. Also, dass man die Weine jederzeit in gewisser Weise trinken kann, sie nicht diese starken Trinkfenster haben und die Tannine auf eine ganz eigene Weise, wie kann man das formulieren, dass es eigentlich rein anerkennend wirkt? Sie wirken seidig, sie wirken opulent, sie wirken geschliffen, aber sie wirken trotzdem nicht langweilig. Sie haben eine ganz eigene Faszination in der gustatorischen Präsenz. Und das dann, egal ob man so diese traditionellen Weingüter, die seit den 80er, 90er Jahren eine Präsenz haben, oder eben so die Youngsters, wie Matthias zum Beispiel nimmt.
Also ich finde, du hast das gerade schon sehr, sehr gut beschrieben. Und ich finde das weder negativ noch jetzt, also ich finde das sehr, sehr gut. Also es ist, die Tannine sind immer balanciert, also du hast bei einem Napa Valley Wein jetzt selten das Gefühl, dass der Wein jetzt noch 5 Jahre bräuchte, um wirklich die Tannine zu homogenisieren, anders als jetzt vielleicht der ein oder andere Bordeaux. Und ich finde, du hast das gerade ganz gut beschrieben, es gibt eigentlich kaum ein Nicht-Trinkfenster für große Napa-Weine. Also du kannst die sehr jung trinken, dann sind sie halt natürlich in der Fruchtphase. Es gibt aber auch nicht diese klassische Ruhephase, also die machen auch nach 5 bis 10 Jahren eigentlich immer Spaß und können aber eben auch diese lange Entwicklung gehen. Also ich finde das unglaublich faszinierend und ich glaube, dass ist auch das, was nicht viele Regionen können, einfach, dass du sie eigentlich immer trinken kannst.
Ist ja natürlich dadurch eigentlich optimal beziehungsweise einzigartig geeignet für die Gastronomie. Findest du, dass Weine aus dem Napa in der Gastronomie eine Rolle spielen? Sollten sie eine Rolle spielen? Gibt es Händler, die du empfiehlst? Gibt es da irgendwelche Menschen, die besonders engagiert sind in Deutschland um Napa Valley oder beziehungsweise Weine aus Kalifornien im Generellen? Gibt es da jemanden, den du ausloben würdest oder wo du sagst, wenn du dich dafür interessierst, bitte beschäftige dich damit?
Also es gibt ein paar Händler, die sicherlich ein sehr, sehr gutes Kalifornien-Sortiment haben oder ein gutes Napa Valley-Sortiment haben. Ich finde, also für diese New Wave, wir haben ja heute auch zwei Weine von ihm ist sicherlich Wein am Limit mit Henrik Thoma, der ja auch selber 2 oder 3 Jahre in Napa gearbeitet hat, sich da auch ganz gut auskennt. Sicherlich jemand, der einiges im Portfolio hat, mit dem ich zum Beispiel auch, weil er selber Gott sei Dank einen sehr prall gefüllten Keller hat mit sehr gereiften, großen Kalifornien, auch schon das ein oder andere schöne Erlebnis teilen durfte. Wirklich für mich auch, mir auch viel über Napa beigebracht hat. Es gibt aber auch viele der großen Importhäuser haben natürlich so ihre 1-2 Brands, die sie aus Kalifornien beziehen, so wie jetzt Schlumberger eben mit Domino's, aber du hast eben ja auch jemand, der wirklich viel für Kalifornien macht, das ein ganz kleiner Weinhändler ist, den ich wirklich toll finde, ist Michael Grimm mit der Bacchus Vinothek, der auch immer ganz, ganz spannende Sachen im Portfolio hat.
Und da finde ich zum Beispiel interessant, dass er ja mehr oder weniger aus dem Bordeaux gekommen ist, schon immer an alten Jahrgängen interessiert war, selber wahnsinnig tiefsinnig sich mit den Thematiken auseinandersetzt. Also natürlich eine wahnsinnige Kompetenz zum einen für die Weinbereitung hat. Er ist selber, glaube ich, ausgebildeter Önologe, ja, und kennt die europäischen gereiften Weine von vorne bis hinten. Hat sich, glaube ich, nochmal komplett neu vor 10 Jahren, glaube ich, zu Kalifornien bekannt und richtig sein Programm fast komplett umgestellt von Bordeaux auf Kalifornien. Nicht komplett, aber zumindest in maßgeblichen Teilen. Und er greift jetzt ganz, ganz viel Fürsprache für Kalifornien.
Definitiv. Also, und bringt auch immer wieder spannende Sachen mit. Er ist mindestens einmal im Jahr, glaube ich, in Kalifornien auch drüben und besucht da seine Weingüter und bringt immer spannende Sachen mit. Und dann haben wir noch 1-2 andere. Also, wen man sicherlich immer auch nennen muss, ist Alpina, die halt vor allen Dingen über wo man auch als Privatkunde reife Schätze über deren Online-Shop kaufen kann, wo man auch mal 10, 15, 20 Jahre alte Sachen findet, bei denen im Online-Shop aus Kalifornien, aus Napa. Dann auch Ungerweine zum Beispiel, die auch viele der großen klassischen Weine im Programm haben. Also es gibt schon ein paar. Gastronomisch ist es natürlich für viele wirklich herausfordernd, dass es halt nicht, es ist halt preisintensiv, ne? Also wir haben ja schon gesagt, dadurch, dass die Trauben ja schon ihren Preis haben, gibt es halt den 10-Euro Napa-Wein, gibt es halt nicht. Von daher ist es sehr schwer, die Weine halt auch oft im glasweisen Sortiment zu zeigen. Und ne, es ist halt auch nicht jeder Gast dazu bereit, 200, 300, 400 Euro für eine Flasche Rotwein oder Weißwein am Abend auszugeben, ne? Die Gäste gibt es. Und
du hast aber trotz allem, finde ich, den, also zum einen mit dem Wein aus dem Napa hast du mehr oder weniger eine einigermaßen sichere Bank. Also wenn, es ist in gewisser Weise ein Aushängeschild, es sind Weine teilweise, die einen Prestige-Charakter haben, die Karte schmücken, die Karte auskleiden. Du hast natürlich ganz, ganz extreme Weine wie, keine Ahnung, die Kultcaps, Harlan Estate, Screaming Eagle etc., die schwierig zum einen zu bekommen sind, dann eben auch noch zu kalkulieren sind, das ohne Frage, aber die hat auch jedes Gebiet irgendwo. Aber nicht zuletzt durch eine Situation wie mit Coravin kannst du die Sachen beim Glas anbieten, kannst sie dann eben auch zum entsprechenden Preis kalkulieren und kannst ja kleine Perlen auf deiner Karte präsentieren. Und wenn man genau schaut, findest du interessante, sehr authentische, typische Weine für 20, 30, 40 Euro. Und das kosten Bordeaux in einem gewissen Qualitätssegment. Das kosten Rhone, das kosten Toskana-Weine auch. Also ich finde die Weine, losgelöst von diesen wirklich High-End-Geschichten, gar nicht so exponiert teuer, wenn du die Qualität in der Tat in die Waagschale wirfst und versuchst abzugleichen mit vergleichbaren Gewächsen aus Europa mit einem ähnlichen Image.
Absolut, also bin ich ganz bei dir. Also wir haben ja auch sehr viel Kalifornien auf der Karte. Du hast es ja vorhin schon angesprochen. Ich habe ja auch 3 Sterne bei der Star Wine List für meine Kalifornien-Auswahl. Das ist so eine Sonderauszeichnung. Also auch Star Wine List kann man, glaube ich, mal sagen, eine App, die wirklich für Weinliebhaber viel Sinn macht, sein Restaurant nach den Weinkarten auszusuchen. Und da sind wir, ich glaube, einer von 3 Läden in Deutschland, die 3 Sterne haben. Du musst dafür über 50 kalifornische Weine auf der Karte haben. Wir haben knapp 100 kalifornische Weine auf der Karte. Davon natürlich einen großen Anteil auch aus Napa, aber auch aus anderen Gebieten. Und man findet da auch seine Schätzchen. Und also ich habe auch einiges für auch noch sehr zweistellige Bereiche auf der Karte. Aber natürlich nach oben hin geht's in Napa sehr, sehr schnell. Also das muss man schon auch einfach sagen. Und es macht auch Spaß.
Das stimmt, aber wenn die einen Tag länger liegen, tut es den Weinen nicht schlecht. Außer natürlich vielleicht, dass man irgendwie selber so seine eigene, seinen Keller auch mal aufräumen möchte. Aber sie werden nicht günstiger. Und das finde ich eben von dem her sehr spannend. Was ich toll finde, ist im Prinzip die Geschichte mit der Star Wine List. Viele kennen es noch nicht. Das Tolle ist, dass ganz, ganz viele Weinkarten online einsehbar sind und man sich vorher schon vorinformieren kann. Manchmal sind die nicht ganz aktuell, also das sei dahingestellt, aber zumindest kriegt man ein Grundgefühl letztlich auch für die Lokalität. Und sie haben eben diese Sonderauszeichnung wie eben die California Stars. Ich glaube, 12 Betriebe sind es in Deutschland, die damit ausgezeichnet wurden und die sich um den kalifornischen Wein bemühen und den versuchen, exponiert darzustellen.
Ja, tolle Geschichte. Ich mag die App total gerne. Es ist, also zu mir hat mal jemand gesagt, und das trifft halt auch bei dieser App extrem zu, jede gute Weinkarte hat eigentlich ein gutes Essen, aber nicht jedes gute Essen hat eine gute Weinkarte. Und mir ist die Weinkarte
halt oft
fast wichtiger als dieses Essen. Ne? Also weil ich will immer gut trinken, ob ich dazu jetzt ein 2-Sterne-Menü oder auch einfach nur ein schönes Steak oder ein Schnitzel esse, ist mir relativ egal. Aber ich will immer was Schönes im Glas haben, ne? Und von daher nutze ich diese App selber auch sehr viel, wenn ich in andere Städte fahre, und bin da ein großer Freund von und kann sie wirklich nur jedem sehr ans Herz legen. Genauso wie man jedem nur ans Herz legen kann, mehr kalifornische und mehr Napa-Weine zu trinken.
Bin ich voll bei dir. Welche Herausforderungen siehst du für das Napa selber im globalen Wettbewerb im Augenblick beziehungsweise perspektivisch? Also es ist natürlich ein prägnantes Gebiet und es glänzt nicht alles, was irgendwie schön ist. Und von dem her finde ich das auch ganz gut, einfach mal zu sagen, okay, das könnte eventuell für das Gebiet nicht einfach werden, beziehungsweise da sehen wir auch Möglichkeiten, wie sie sich letztlich komplett wieder neu erfinden und neu definieren, was ja teilweise eben auch schon passiert.
Es findet ja schon statt, weil der größte Faktor im Moment ist der Klimawandel, wie in vielen Regionen dieser Welt einfach auch. Und das Napa ist ein sehr trockenes Anbaugebiet. Es profitiert halt extrem von seinem Nebel. Über den haben wir heute noch gar nicht gesprochen, fällt mir gerade ein. Ne? Der ist ja auch.
Wir haben allgemein auch über die Relation von also auch über die Bergregionen, also Howell Mountain und so weiter, noch gar nicht geredet. Aber wolltest du schon Feierabend machen oder? Ja, du hast den Dominus offen. Eigentlich ist es eine richtig rührende Geschichte. Und es geht hierbei um einen Franzosen, den Sohn einer der berühmtesten Weinmacher-Dynastien Bordeaux. Und dieser betritt in den späten 1960er Jahren die University of California in Davis, studiert Önologie, verliebt sich in das Napa Valley, siedelt zurück nach Frankreich, verwaltet kein geringeres Weingut als Château Petrus, schläft dabei nicht schlecht und denkt trotzdem jeden Tag, nein. Dieses Stück Erde in Yountville lässt mich einfach nicht los. Das ist kein Hollywood-Skript, das ist Christian Mouez. Und das Ergebnis dieser Besessenheit, diese elegante, unverschämt gute, gealterte Kollision aus Bordeaux-Seele und Napa-Valley-Boden heißt Dominus Estate. Aber beginnen wir mit der Vorgeschichte, weil hier niemand einfach auftaucht und eine Winery hinpflanzt. Der Boden, auf dem Dominus heute steht, trägt einen der ältesten Namen der Weinbaugeschichte Napa, Napanook Vineyard. George C. Yount gründete die Stadt Yountville, pflanzte hier in den 1830er Jahren die ersten Reben des gesamten Napa Valleys. Und das ist nicht irgendein historisches Fußnötchen, das ist der Anfang von allem. Und dann kamen die Jahrzehnte, die Eigentümer wechselten und schließlich kaufte John Daniel Jr., Besitzer der legendären Inglenook Winery, das Anwesen 1946. Und unter ihm erlebten die Weine aus Napanook ihren ersten großen Ruhm. Nach dem Tod 1970 erbten seine Töchter Robin Lale und Marcia Smith den Weinberg und warteten, bis jemand käme, der ihn verstand. Und dann kam 1981 aus Frankreich. Christian Mouez entdeckte, inspiriert und begleitet von Robert Mondavi den Napanook Weinberg. Das war das Jahr 1981 und er hatte sofort das Gefühl, dass dieses Land eines Tages einen Wein von unvergleichlicher Qualität hervorbringen könnte. Er kam nicht als Tourist. Er kam als jemand, der Petrus kannte, der den Boden von Pomeroy mit den Augen eines Geologen las und der plötzlich verstand, dass er hier am Fuße der Meyer Camus Mountains etwas Ähnliches sah. Etwas Seltenes.
Und so ging er, vermittelt von Robert Mondavi, 1982 eine Partnerschaft mit Robin Lehr und Marcia Smith ein. Das Joint Venture nannte sich The John Daniel Society. Ein Name wie eine Verbeugung. 1983 wurde Dominus Estate offiziell gegründet. Christian Moes wählte den Namen Dominus, lateinisch für Herr des Gutes, um seine langfristige Verpflichtung dem Land gegenüber zu unterstreichen. Keine Marketingabteilung hat es erfunden. Das war ein Mann, der wusste, dass er hier bleiben würde. 1995 wurde Moes Alleineigentümer, nachdem Lehr und Smith ihre Anteile verkauften. Seitdem ist Dominus sein Reich. Im lateinischen und im buchstäblichen Sinne. Doch was macht diesen Weinberg so besonders? Auf zum Terroir, dem eigentlichen Hauptdarsteller. Das Anwesen liegt in einem natürlichen Amphitheater am Fuße der Maya Camus Mountains, genährt, und das ist entscheidend, von unterirdischen Quellen, die durch uralte Flussbetten fließen. Das Janfe Mikroklima, temperiert durch kühle Brisen vom San Pablo Bay, lässt die Trauben hier viel langsamer, aber vollständig reifen. Und langsam ist hier kein Makel, es ist Methode. Der gesamte Weinberg wird trocken bewirtschaftet, Dry Farming, was die Reben zwingt, tief in die einzigartige Geologie des Bodens zu wurzeln. Keine Bewässerung, kein Kompromiss, nur der Boden, die Rebe und die Geduld. Das Gut umfasst 50 Hektar, davon 43 Hektar Rebfläche in 14 Blöcken. Die Produktion ist klein, kontrolliert und nachgiebig. Jährlich werden nur um die 100 bis 150.000 Flaschen aufgeteilt in die beiden Weine Dominus und Napanuk produziert. Das ist keine Massenproduktion, das ist Handschrift in Flaschen. Und natürlich fragt man sich, was Dominus von anderen unterscheidet. Es ist die Kompromisslosigkeit der Stille. Hier gibt es keine Tasting-Touren für Busgruppen. Aufgrund der strengen Durchsetzung der Napa County-Vorschriften ist das Weingut für die Öffentlichkeit geschlossen. Man kommt hier nicht einfach vorbei. Man bekommt keine Einladung, wenn man ein gutes Insta-Profil hat. Man wird hier nicht bewirtet. Man wird in Ehrfurcht gehalten von einem Wein, der keine Erklärung braucht, sondern nur Zeit. Rooted in Value of Quality. Stewardship, Tradition, Innovation. So beschreibt Dominus seine eigene Vision. Weine zu produzieren, die den einzigartigen Charakter dieses singulären Terroirs ausdrücken. Ja, es klingt nach einer Pressemitteilung. Aber wenn man das Glas erhebt und an diesem tiefen, ruhigen, geradezu zeitlosen Cabernet riecht, da merkt man, hier steckt kein Marketing-Department dahinter. Nur ein Franzose, der Ende der 1960er Jahren in Davis ankam, sich in eine Bodenhälfte Kaliforniens verliebte und nie wieder weggegangen ist. Dominus, der Herr des Guten. Und das Gute revanchiert sich in jedem Jahr aufs Neue. Und wenn du diese Weine probieren möchtest, egal ob Dominus oder Napanuk, schau auf die Homepage des Bremer Weinkolleg. Sprich als Profis deinen Vertreter der Schlumberger Gruppe an oder schau einfach mal in die Shownotes.
Nee, wir können noch gerne tief in die Materie eintauchen. Also der größte Faktor im Moment ist für mich definitiv der Klimawandel, weil du hast einfach, gerade wenn du so Richtung St. Helena und Calistoga, also ganz am Ende des Tals, am nördlichen Ende bist, es ist wirklich heiß. Also 35 Grad, 40 Grad im Sommer ist da völlig normal, ne? Und es ist sehr, sehr trocken, das kommt noch dazu. Dann hast du, was man auch immer mal wieder in der Presse mitbekommt, natürlich diese Buschfeuer, die auch immer wieder auch Rebfläche zerstören. Teilweise sogar ja auch jetzt in den letzten Jahren zu diesem Smoke-Taint geführt haben, wo dann auch einige Weine einfach nicht verkauft werden konnten, weil auch gewisse Grenzwerte überschritten waren. Und das ist ein Riesenfaktor, aber da tut sich halt schon sehr viel, weil die Winzer halt in die Höhe gehen. Man sucht jetzt wieder diese Lagen in den Wacker und in den Mayakama Mountains, die vielleicht auch lange gar nicht so gesucht waren, weil es natürlich auch sehr aufwendig ist. Es ist da sehr steil teilweise, es ist sehr waldig, du kannst da halt nicht alles mit dem Trecker machen, du musst halt doch auch wieder viel mit der Hand machen, und das ist wie in vielen Regionen dieser Welt, die vom Klimawandel getroffen wird, ist die Höhe halt im Moment der Schlüssel, um da trotzdem die Weine weiterhin mit der Frische auszustatten. Aber das ist sicherlich die größte Herausforderung in Napa für die nächsten Jahre, wo aber eben, wie gesagt, auch schon entsprechend adaptiert wird und andere Weinberge einfach in den Fokus rücken, als sie vielleicht in den letzten Jahren noch als es in den Jahrzehnten davor der Fall war.
Also Hitze ist wirklich ein Thema. 2022 hat man über eine längere Zeit 48 Grad im Tal gemessen, was natürlich einiges ist.
Da das hat ja
machen die Trauben erstmal zu, entwickeln sich nicht weiter, ja, so ungefähr, genau. Also man versucht dort mit der Situation einfach umzugehen. Höhenlagen sind ein Riesenthema. Also ich finde, wenn du das nachbarst, wenn du diese 50 Kilometer anschaust, dann ist es total spannend, was für unterschiedliche, vorhin hatte ich schon erwähnt, 100 Bodentypen du hast. Du hast auf der einen Seite gerade im Norden, in den Howe Mountains, in der Nähe um Calistoga, hast du Vulkangestein. Also es ist ein alter, riesiger, erloschener Vulkan, der dort den Boden prägt. Im Süden hast du dann eher das meeresgeprägte Klima durch die San Pablo Bay, die Böden dort sehr stark geprägt hat, so das Kalkgestein, was natürlich dann auch teilweise unterschiedliche Rebsortensituationen ergibt und andere Weinstilistiken. Und man spielt jetzt aufgrund der Klimaveränderung auch teilweise mit Rebsorten. Man versucht eben Syrah anzubauen, Grenache, Carignan, ist eine ganz spannende Sache, sei es als Blendpartner, sei es als reine Rebsorteninterpretation. Und man geht mit dem sich verändernden Stil des Gebietes um und versucht Lösungen zu finden. Ja, Höhe ist ein Thema, aber da hört es dann auch irgendwann auf. Mittlerweile sind sie ja schon bei 700 Meter teilweise bei den Weinbergen. Viel höher geht es nicht. Also ich bin gespannt, was dort passiert und bin vor allen Dingen auf den Innovationsgeist gespannt. Also wie sie sich dort. Also allein wenn du die Waldbrände, es gab 4 große Waldbrände seit 2017, die also sehr, sehr viel angerichtet haben, teilweise auch Weingüter sehr stark betroffen haben, direkte Schäden, indirekte Schäden. Aber allein bei der Rauchkontaminierung der Trauben stellt man teilweise riesige Lüfter auf, um diese eben wegzupusten, damit das eben nicht passiert. Man ist da schon sehr kreativ bei dem, was man dort macht.
Es ist natürlich auch so, was man auch nicht vergessen darf, das Silicon Valley ist auch nicht weit weg, da gibt es viele Verbindungen, ne? Also auch KI und so hält natürlich Einzug auch im Weinbau, in den Kellern und so weiter, also auch da sind diese Regionen natürlich immer federführend aufgrund der Nähe auch zu den ja, App-Entwicklern und so weiter, aber ja, also die Höhe ist im Moment den einzigen Schlüssel, den sie bis jetzt haben. Natürlich kannst du mit den Rebsorten ein bisschen was adaptieren. Man sieht sicherlich auch an den Blends, dass ja der Cabernet Franc vielleicht auch wieder ein bisschen zunimmt. Das sieht man ja auch im Bordeaux, dass die Merlot-Anteile zurückgehen, dass man halt auch über die Rebsorte dann ein bisschen Frische steuern möchte. Also ich glaube schon, dass die Höhe wirklich bis zum Ende hin ausgelotet wird. 800, sicherlich werden wir irgendwann auch mal 1000 Meter irgendwas sehen. Weiß jetzt nicht ganz genau, wie hoch die Wacker Range ist, aber ein bisschen höher geht da sicherlich noch. Also es tut sich was. Ich glaube, es wird nie langweilig in der Region. Ne? Und ja, die Feuer, die gehören. Aber ich glaube, auch das ist so ein amerikanisches Ding. Die lernen damit zu leben. Feuer, dann. Wir sind in Kalifornien, da bebt auch gefühlt alle 10 Minuten die Erde irgendwo. Ne? Also auch Erdbeben hast du ja immer mal wieder. Also das sind die einfach gewohnt. Also und die heulen da nicht rum, sondern die sagen, gut, dann müssen wir uns jetzt eine Lösung überlegen und weiter geht's.
Was ja im Prinzip die letzten 150 Jahre gezeigt haben. Also dass so alle 20 Jahre eine Katastrophe passierte und die immer wieder aufgestanden sind, Krönchen gerichtet haben und weitergelaufen sind. Was waren die größten Irrtümer, die sich irgendwie als Irrtum dann herausgestellt haben? Also mir fällt ja spontan ein, Napa-Weine können nicht reifen. Also das ist ja mehr als widerlegt. Ich würde da, das wird oftmals als Beispiel genommen, nicht unbedingt das Judgment of Paris nehmen, weil dort wurden ja keine 50 Jahre alten Weine probiert, sondern die waren ja ziemlich jahrgangsaktuell, plus minus 5 Jahre. Also das vielleicht gar nicht so, aber ja, wir hatten letztens 91er, wie gesagt, Dominus und Hals und waren so frisch und so lebendig, wo sich viele europäische Weine haben anstrengen müssen. Also Alter würde ich vielleicht dahinstellen, die können wunderbar und großartig reifen. Welche Irrtümer haben sich?
Ja, was wir heute ja auch schon widerlegt haben, dass alle kalifornischen Weine überextraktiert sind. Also wir haben ja heute 2 Beispiele in unserer Verkostung, die schlank sind. Ich habe von Arnold Roberts auch von dem Cabernet Franc mit 11,5 Alkohol erzählt. Also auch das ist, dass es immer alkoholisch ist. Auch das ist ja definitiv ein Gerücht und ein falsches. Und zu dem Thema Reife wollte ich noch sagen, ich hatte vor ein paar Wochen einen Stammgast bei uns aus seinem Privatkeller 83 Martha's Vineyard von Heitz mitgebracht. Und das war so frisch, das war der Wein des Abends und dagegen gab es ein paar große andere Kalifornier auch, die auch ein bisschen jünger waren und so, die auch performt haben, aber dieser 83er Martha's Vineyard, das war phänomenal und es stand da wie eine Eins. Das hatte auch noch Frucht, das war jetzt nicht, das war nicht nur Tertiäraromatik, sondern da war auch immer noch ein bisschen Frucht und so weiter da, also es war faszinierend
wirklich. Interessanterweise habe ich ganz selten bis nie, also ich kann mich gar nicht daran erinnern, Weinliebhaber wirklich enttäuscht von Napa-Größen reden hören. Was in anderen Gebieten der Welt durchaus hin und wieder ist, wo man sagt, oh hier der Bordeaux oder der, keine Ahnung, Burgunder, der, da habe ich mir was anderes vorgestellt. Bei Kalifornien kann ich mich nicht daran erinnern, dass jemand jemals von Heights, Dominus etc. wirklich enttäuscht war.
Hast du wahrscheinlich recht. Könnte ich mich jetzt auch nicht dran erinnern. Ne?
Finde ich interessant. Also wenn es ja doch Weine, die aufgrund der Preissituation durchaus in der Kritik stehen und dem aber durchaus entgegentreten können, auch allgemein die preisliche Entwicklung, ist eigentlich nie zum Nachteil gewesen, wenn sich jemand die Weine eingelagert hat, sondern eigentlich da auch immer zum Vorteil. Da bin ich gespannt, in welche Richtung das geht, weil ja doch einige schon einen gewissen Preis aufrufen, wird es, glaube ich, ganz spannend. Ein anderes Vorurteil ist, glaube ich, wenn wir da gerade bei dem Thema sind, das hatten wir ja auch schon mal angesprochen, dass es immer Cabernet und Chardonnay ist. Deswegen dachte ich, ich durfte auch noch einen Wein aussuchen, dass wir eventuell einen nehmen, den man vielleicht gar nicht im Napa vermutet, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Und dachte da an Sauvignon Blanc.
Ja, den haben wir ja auch noch hier stehen. Den können wir auch noch mal
jetzt, wo wir schon dabei sind, genau.
Wenn wir schon dabei sind. Nehmen wir
noch Sauvignon Blanc. Wusstest du, dass der teuerste Weißwein der Welt, wenn wir Burgund außen vor lassen, aus dem Napa kommt?
Ja, es müsste der Sauvignon Blanc von Screaming Eagle sein, glaube ich.
Ne? Richtig, genau. 4.000 ja. Euro, soweit ich weiß.
Ja.
Ich bin da nicht also, tagesaktuell bepreist, aber ist schon sportlich. Und Sauvignon Blanc, überleg dir das mal. Und dann aus so einem Gebiet. Natürlich spielt das Weingut da auf der einen Seite eine große Rolle und ist maßgeblich mit dafür verantwortlich, dessen Ruhm und eben auch dessen Vertriebspolitik. Aber dass ein Sauvignon Blanc diesen Preis ergeben kann, finde ich ja total immer spannend.
Ja gut, da ist natürlich auch so ein bisschen die Idee des weißen Bordeaux ist da sicherlich auch immer so ein bisschen mitgegeben. Das können ja durchaus auch mal recht kostspielige Weine werden. Ich finde große Sauvignon Blancs auch oft unterschätzt. Also ich kenne wenig Sommeliers und Sommelieren, die sagen, oh, Sauvignon Blanc ist meine Lieblingsrebsorte. Dazu gehöre ich auch. Aber es gibt durchaus große Sauvignon Blancs, die unglaublich viel Spaß machen. Ob jetzt aus Neuseeland oder eben große kalifornische, also ich bin zum Beispiel ein Riesenfan von den Sauvignon Blancs aus Napa von Lael Vineyards. Ich weiß nicht, kennst du die?
Nee, leider nicht.
Die hat zum Beispiel, der Michael Krim hat das zum Beispiel im Sortiment. Lael Vineyards machen auch Cabernet natürlich und so, aber ihr Top Sauvignon Blanc heißt Georgia und kostet auch um die 200 Euro sowas die Flasche, aber das ist richtig, richtig großer Wein und da würde ich auch den ein oder anderen Chardonnay gerne für stehen lassen und lieber das trinken. Also es ist, Sauvignon Blanc kann, wenn er halt nicht kitschig grün gemacht ist, wirklich auch sehr, sehr große Weine erzeugen.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, wann ist für dich ein Sauvignon Blanc wirklich ein besonderer Wein? Also auf der einen Seite ist es ja die Rebsorte, die manchmal so ein bisschen geschminkt wirkt, gerade wenn wir da welche aus Ozeanien nehmen, also Neuseeland, Australien, die teilweise sehr plakativ ausladend, dann für einen gerade beginnenden Weintrinker natürlich wahnsinnig attraktiv sind, weil man Aromen findet, die man sofort erkennen kann und die man sofort deklinieren kann und sich dann zumindest mit leichten Erfolgserlebnissen irgendwie schmücken kann. Aber das ist ja nicht die Art von Sauvignon Blanc, die du und ich, wenn wir uns abends eine Flasche aufmachen, wirklich suchen. Was macht für dich einen besonderen, einen großen Sauvignon Blanc aus und passt der Sportswood Sauvignon Blanc 2023 damit rein oder ist der...
Also für mich ist ein großer Sauvignon Blanc niemals laut. Also es ist eben nicht dieses Ozeanische, was dir erstmal vorne auf die Nase haut und sagt, hallo, hier bin ich, ich bin der Sauvignon, sondern ich mag halt eher diese etwas eleganteren, wie man sie halt häufig zum Beispiel in der Steiermark findet, Themen, Neumeister, so die Premium-Produzenten, so diese perfekte Balance aus natürlich schon dieser grünlichen, frischen Frucht, aber auch immer mit der Kräutrigkeit unterlegt. Es gibt aber auch großartige weiße Bordeaux mit hohem Sauvignon Blanc-Anteil. Ich denke, ich habe jetzt gerade im Offenausschank zum Beispiel Sec du Soudiron, also den trockenen von Château Soudiron mit einem hohen Sauvignon Blanc-Anteil. Das finde ich sehr, sehr schön. Du erkennst den Sauvignon Blanc, dieses etwas grünliche, grasige ist da, aber es ist halt nicht kitschig. Es ist für mich ist immer so dieses, sobald es parfümiert wirkt, dann wird es für mich einfach unangenehm und da macht es mir auch keinen Spaß mehr. Es gibt natürlich großartige Sancerres und Polyphemes, da mag ich sie dann aber auch eher, wenn sie ein bisschen mineralischer geprägt werden, wenn der Silex-Boden ein bisschen besser durchkommt. Und wenn ich jetzt hier reinrieche in den Spotswood, der ist für mich so ziemlich in der Mitte. Also der hat schon auch ein bisschen was von diesem leicht grün, hier so ein bisschen an auch an Litschi so ein bisschen erinnern. Das ist jetzt nicht so Limettensaftartiges, wie du sie oft in Neuseeland hast, sondern, und es ist jetzt auch nicht so eine Stachelbeere, wie sie oft in Neuseeland kommt, sondern für mich ist jetzt eher hier so Litschi, weißer Pfirsich, auch ein bisschen so weiße Blüten, also das, was man dann eher so aus dem Sancerre-Gebiet so ein bisschen kennt. Mit ein bisschen Luft wird das auch ein bisschen weniger und dann kommt eher so dieses kräutrig-würzige so ein bisschen durch, was ich dann deutlich schöner finde. Dann probieren wir mal. Also generell Spotswood für mich auch eine Legende, wenn es um Sauvignon Blanc geht und auch die Cabernets finde ich immer sehr, sehr schön.
Ja.
Der Gaumen kommt auch deutlich leiser rüber, als man vielleicht vermuten würde von der Nase her. Ich finde ihn jetzt irgendwie, ich weiß nicht, woran das gerade liegt. Ich für mich hat er gerade so eine ganz komische Extraktsüße, die für mich da gerade nicht so ein bisschen reinpasst. Er ist aber jetzt auch ein bisschen warm, weil er steht ja jetzt hier schon 1-2 Stunden rum. Vielleicht liegt das auch da dran ein bisschen. Generell ist das für mich ein sehr schöner Wein, er ist nicht übertrieben laut, er ist aber jetzt auch nicht nur easy drinking, es ist schon ein Sauvignon Blanc, den du halt eher, das ist jetzt nicht diese Kategorie Terrassenwein, sondern schon eher Speisenbegleiter, hochwertiger Weißwein, der zum Essen eingesetzt werden sollte.
Diese Extraktsüße könnte das daher rühren, da möchte ich dir deine Kompetenz als Verkoster nicht absprechen, dass wir vorher eine gewisse Art von Rotwein hatten und der es jetzt natürlich nochmal anders oder herausfordernd hat, um sich zu präsentieren, weil ich fand, beim zweiten Schluck relativiert sich das. Also wenn der Gaumen sich da mehr oder weniger an diese Weißweinfrische gewöhnt hat, dann kam dieses Präzise viel mehr zum Tragen und diese ganz leicht mineralische Frische und die Struktur am Gaumen, also hatte ich zumindest persönlich. Und mit ein bisschen Belüftung, finde ich, kriegt er so, er hat schon eine Fruchtpräsenz, aber es geht für mich so ein bisschen gar nicht so in dieses gekünstelte, übertriebene, neuseeländische, holunderblütrige, Litschi-artige, sondern ich würde da eher so dieses saftig-birnige weiße Pfirsich, bisschen Johannisbeere, Mandarine habe ich, Mandarinenschale dabei und finde den, ich finde den Frucht faszinierend. Aber auch nicht zu leise. Also er hat nicht dieses extrem reduzierte Klare, wo man den Wein suchen muss, sondern er zeigt schon Präsenz und zeigt eine gewisse Greifbarkeit darin.
Definitiv. Also der zweite Schluck hat sich auch verändert. Da bin ich bei dir. Da ist diese Extraktsüße nicht mehr dieses Dominante, wie es im ersten Schluck war. Vielleicht war noch ein bisschen zu viel Tannin auf meiner Zunge vom Rotwein. Ja. Also, ich glaube, es ist die perfekte Mischung. Es hat von allen klassischen Sauvignon Blanc Aromen, die man so kennt, irgendwie ein bisschen was oder hat sich die besten vielleicht rausgepickt. Er hat eben nicht dieses Kitschige, aber also du riechst rein und du weißt sofort, dass es Sauvignon Blanc ist, ne? Also es ist schon immer noch irgendwie typisch, aber du merkst auch sofort, es ist ein Sauvignon Blanc, der kommt aber eben nicht aus Neuseeland, der kommt aber auch nicht aus Frankreich. Also ich würde mich dem jetzt hier eher so ein bisschen nach dem Ausschlussverfahren nähern. Und dann landet man wahrscheinlich schon relativ, für Steiermark ist er zu opulent dann doch. Und dann landet man wahrscheinlich schon relativ schnell in Kalifornien, weil so nach dem Motto, was soll es sonst noch sein, ne? Wenn man so die klassischen Sauvignon Blanc Gebiete, für Chile ist er auch zu opulent, Chile wäre auch frischer und somit bleibt dann eigentlich nur noch Kalifornien. Ich finde es immer einen sehr, sehr guten Vertreter, ich freue mich immer, wenn ich den auf Weinkarten sehe und vielleicht auch jetzt, wenn man eher in einem Fischrestaurant ist und ich denke jetzt an so ein bisschen so ein Lachs- oder Thunfisch-Tatar, was auch so ein bisschen mit Limette abgeschmeckt ist, bisschen Creme Fraiche, leichte Schärfe mit drin, vielleicht auch so ein bisschen Mango oder so noch mit reingearbeitet, wenn ich jetzt an Thunfisch-Tatar denke, da sehe ich so einen Wein, da sehe ich den Wein halt wirklich sehr schön und ist für mich auch ein, ein Klassiker, also gehört für mich auch dazu. Sauvignon Blanc ist die zweitwichtigste Weißweinrebsorte in Napa, auch wenn sie nur noch 5% der Rebfläche einnimmt, aber Napa Valley Sauvignon definitiv auch immer erwähnenswert.
Hast du, wenn du an Napa denkst, hast du, weil du gerade mit Kulinarik angefangen hast, und wenn ich jetzt zum Beispiel ans Burgund, wenn ich ans Bordeaux denke, dann habe ich ganz klassische Gerichte eigentlich im Sinn und vor Augen. Hast du, wenn du an Napa denkst, außer vielleicht Dry-Age Prime Rib oder das T-Bone auch vom Holzkohlegrill mit Kräuterbutter und reduzierte Demi-Glace, irgendwas, was dir sofort allgegenwärtig ist, wo du sagst, boah, das könnte ich mir dazu immer vorstellen. Und das ist für mich Napa Kitchen.
Geschmortes Lamm, das wäre so für mich noch, weil Lamm, du hast dann ja oft, packst du da Rosmarin mit dazu und so weiter. Und das ist für mich so eine geile Lammschulter, wenn die aus dem, oder so eine Lammschulter.
Oh, herrlich, wow.
Und vielleicht auch im Smoker gemacht oder so, wenn, also das ist für mich auch immer so, was dann diese, gerade wenn du so Cabernet Blends hast, eben diese Kräuterwürze da extrem gut aufnehmen kann. Das wäre jetzt für mich noch die Alternative zum Ribeye Steak auf jeden Fall. Also das ist,
finde ich großartig, finde ich toll. Oder so ein Pilzrisotto mit Trüffel, also was so, wenn es so wirklich um die schlotzige, was ja Lamm auch hat, schlotzige Richtung geht. Ich fand mal eine Aussage total spannend, die ein Kollege getroffen hat, also das Napa kocht amerikanisch, denkt französisch und schmeckt wie das Beste aus beiden Welten. Und das, finde ich, hat man da irgendwo auch. Wenn du da irgendwo essen gehst, du hast schon irgendwo eine Küche, die manchmal so frankophil geprägt ist oder scheint und es ist dann trotzdem amerikanisch gemacht und du hast aber trotzdem ja irgendwie die Faszination aus allem.
Ich glaube, das ist aber auch das, was Napa ausmacht. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass es eine Napa Valley Küche gibt. Dafür hast du einfach auch zu viele Einflüsse schon aus der Einwanderungszeit und so weiter. Das trifft jetzt auch nicht nur auf Napa, sondern auf ganz Kalifornien eigentlich zu. Natürlich profitierst du von dem Meer, was in der Nähe ist. Von daher wird es auch immer da tollen Fisch und tolles Seafood geben. Aber von der Weinstilistik her, ich glaube, wenn du 90% denken immer zuerst an Fleisch. Also ob jetzt geschmort oder gebraten, vom Grill oder aus der Pfanne. Also es ist schon eher eine sehr fleischlastige Küche, die man zu Napa Valley Wein, gerade im Rotweinbereich, eben sieht. Aber was ja auch nicht schlecht ist. Also mir würde es jetzt schwerfallen, eine Napa Valley Küche zu definieren. Also wüsste ich, glaube ich, nicht.
Gibt es sonst so sprachliche Bilder, die dir irgendwie helfen, Napa-Wein zu vermitteln? Also ich finde, so diese Bezeichnung Sonnenwein finde ich manchmal, also als wenn du da Golden Gate Bridge dahinter, dann irgendwie noch so einen Sonnenuntergang, das finde ich manchmal ein bisschen hinderlich, weil es das Ganze verkitscht. Ich würde wahrscheinlich eher sagen, das ist eher der Kaschmir-Pullover als der Lederhandschuh. Jetzt im Vergleich dann auch zu ähnlich charakteristische Weine aus Europa. Weil du hast auf der einen Seite so dieses Anschmiegsame des Kaschmir-Pullovers und dieses weiche, elegante, aber trotzdem eine absolut perfekt gemachte Art und einfach was richtig Schönes, Großartiges. Hättest du irgendwelche Bilder, womit man sagen kann, das steht sinnbildlich für Napa?
Es gibt ein unglaublich schönes Weinetikett, was für mich Napa sehr, sehr gut beschreibt. Das ist das Weingut, das ist ein relativ kleines Weingut, das ist ein Projekt von Andrea Malineux, das heißt Fog Monster. Also das Nebelmonster. Und da siehst du halt diese Mayakama und die Wacker Mountains und dann siehst du diese Nebelschwaden, die frühs in das im Morgengrauen in das Tal reinziehen. Und das beschreibt für mich Napa auch so ein bisschen, so dieses fast schon frühs so ein bisschen das Mystische, wenn der Nebel kommt und dann aber trotzdem eben, wenn dann die Sonne mittags durchkommt, diese Opulenz. Also so versuche ich Napa immer so ein bisschen zu beschreiben. Diese Mischung aus Kühle, Mystischen und dann aber trotzdem der Power und der Sonne. Mhm.
Großartiges Bild. Und da haben wir wieder den Nebel, den wir vorhin kurz angesprochen haben, erwähnen wollten, aber der dann trotzdem nicht dargestellt wurde, aber trotzdem fürs Napa, was ja eben relativ regenarm ist durch diese beiden Bergkuppen, trotzdem zumindest ein gewisses Grundmaß an Feuchtigkeit reinbringt.
Ja, vielleicht erklären wir das auch einmal ganz kurz. Also du hast ja ein sehr kurzes Tal mit diesen 50 Kilometern knapp und du hast eben ganz im Süden die San Pablo Bay, die ja an die San Francisco Bay anschließt, wo eben sehr kühle Luft vom Pazifik kommt. Der Pazifik, muss man auch dazu sagen, gerade so L.A., da denkt man ja, man kann immer gut planschen. In L.A. funktioniert es auch, aber in San Francisco kann ja kein Mensch ins Wasser gehen, also nicht ohne Neoprenanzug, ne? Also das ist ja
ganzjährig kalt.
Es ist schweinekalt. Also ich habe mal eine Zeit lang am Königssee gearbeitet in Bayern, und da auch zum Königssee sagt man immer, der heißt Königssee, weil du als König reingehst und als Königin wieder rauskommst. So kalt ist der. Also
das ist dort ähnlich, genau.
Ja, also es ist wirklich schweinekalt, das Wasser. Du hast immer Nebel. Also wer schon mal in San Francisco war, kennt das auch. Die Golden Gate Bridge ist eigentlich immer in so einem kleinen Nebelfeld, kann man eigentlich sagen. Und dieser Nebel wandert halt in den Morgenstunden in die Täler, ne? Sowohl in Sonoma als auch in Napa, und dient da halt wie so eine große Klimaanlage eigentlich, ne? Und das ist, je näher du halt an der San Pablo Bay bist, also Los Caneros und dann auch Napa selber und Oaknoll, da hat es natürlich noch einen höheren Impact. In St. Helena kommt natürlich von dem Nebel nicht mehr so viel an. Von daher ist es natürlich immer ein bisschen wärmer als die anderen Gebiete jetzt. Und dann kommt aber eben auch wieder ganz viel warme Luft tagsüber, dann eher aus den Bergen, die den Nebel wieder verdrängt. Und somit hast du halt immer diese Abkühlung am Morgen, und wir reden da halt schon über 10, 12, 15 Grad Unterschied zwischen Day and Night Temperature, und das kennen wir ja auch aus vielen anderen Regionen. Das sorgt halt auch für diese Frische, für diese Säurestruktur letztendlich auch in den Rotweinen und vor allen Dingen halt auch für diese, ja, immer etwas kühlere Haptik, die Weine dann am Gaumen mit sich bringen. Und es ist ein wunderschönes Naturschauspiel, wenn dieser Nebel früh kommt. Also dafür lohnt sich, wenn man dort ist, auch wirklich das frühe Aufstehen und sich das anzugucken. Ja. Also es ist beeindruckend. Ich werde es auch, wenn ich jetzt in Napa bin im Sommer, ich werde es auch wieder machen, weil es einfach so schön ist.
Wirst du denn früh aufstehen oder gar nicht erst ins Bett gehen?
Das lassen wir mal
auf die Gesellschaft voran wahrscheinlich. Ne? Ja,
genau. Ich würde einfach nur jeden gerne dazu animieren, dass er mehr Kalifornien und mehr Napa Valley trinkt und bewusst verkostet. Es steht natürlich jedem zu sagen, es schmeckt mir nicht, es sind nicht meine Weine, das ist ja auch vollkommen legitim, aber ich einfach nicht so schnell abtun. Es gibt so tolle Weine dort.
Mehr und probieren. Vor allen Dingen auch entdecken wollen. Entdecken wollen und nicht mit Vorurteilen in die Probe gehen, sondern sich einfach drauf einlassen. Drauf einlassen, schmecken und sich drin fallen lassen. Und ich verspreche eigentlich fast jedem, er wird begeistert sein.
Kann ich so unterschreiben, definitiv.
Was ich interessant fände, also dass das mehr oder weniger das Napa Valley der Beweis dafür ist, dass man mit unglaublich viel Innovation, mit Mut und einen ganz eigenen Glauben, wahrscheinlich auch ans Geld oder ans eigene Terroir, je nachdem, etwas schafft, wofür man in Europa Jahrhunderte brauchte.
Ja. Es ist eigentlich krass, wenn man sich das so überlegt, ne? Also, dass man wirklich in 50, 60 Jahren hier eine Region geschaffen hat von absolutem Weltruf. Aber vielleicht hatten sie auch den Vorteil, dass ja viel Arbeit schon geleistet wurde und wir in Europa ja viel auch erst erfinden mussten. Ne? Also vielleicht muss man das auch so ein bisschen differenzieren. Ne? Also warum unsere Entwicklung vielleicht ein bisschen langsamer.
Das kann man durchaus sagen, also das kann man durchaus vermuten. Aber ich finde, es gibt so verschiedene Entwicklungen, die im Napa Valley gegeben sind, die wir erst 10, 15, 20 Jahre später aktiv und bewusst gelebt haben. Wie zum Beispiel, wenn wir gerade Spotswood probiert haben, waren in den 60er Jahren schon biologisch und biodynamisch. Was hier eigentlich dann niemals ein Thema war. Allgemein mit Reinzuchthäfen zu arbeiten, beziehungsweise auf Naturhäfen wieder umzusteigen. Riesenthema dort bereits in den 80ern gewesen. Hier keiner drüber geredet. Teilweise hat man es gemacht seit Jahrhunderten, aber das wirklich zum Thema zu machen, bewusst ins Holz reinzugehen und aus dem Holz wieder rauszukommen, ist wieder etwas, was dort aktiv gelebt wurde. Und das weit, bevor man in Europa darüber geredet hat. Also ich finde, die haben in vielen Bereichen immer die Nase vorne. Und ich halte die gar nicht so für die Nachahmer. Ich weiß nicht, ob ich da falsch bin, sondern manchmal eben für die, die einen Schritt schneller gehen.
Also das definitiv. Also weil sie einfach, glaube ich, auch oft mutiger sind und einfach dann diese Schritte auch, wir machen das jetzt einfach und probieren das mal aus. Ja, also da bin ich schon bei dir. in vielen Sachen sicherlich Vorreiter. Ich meinte jetzt meine Aussage mit dem jahrhundertelange Entwicklung, dass sie natürlich auf einem anderen Stand des Weinwissens einfach angefangen haben, als es bei uns über Jahrhunderte halt entstanden ist. Das wäre jetzt so vielleicht der Punkt. Aber bei dem, was du gerade gesagt hast, bin ich voll und ganz deiner Meinung, dass wir uns vieles auf die Fahnen schreiben, was aber vielleicht in Kalifornien und in Napa schon Jahrzehnte davor völlig normal war.
Aber jetzt haben wir versucht, dann irgendwie 2 Stunden Napa möglichst zu erklären. Das ist so die eine Richtung, dass man es versucht, immer irgendwie bildlich darzustellen, beziehungsweise greifbar zu machen. Die ganz andere Richtung, wie kann man Napa komplett vernörden? Also was wäre so eine nerdigste, super nerdige Diskussion, die du vielleicht mit dem Winzer und mit dem Kollegen führen würdest, wo du sagen würdest, das Extrem gibt es dort auch? Ist es die Toastungsgradation der einzelnen Fässer oder sind es die Klondiskussionen über Cabernet Sauvignon oder... Was würde dich da total fordern?
Also ich glaube, beim Cabernet ist ja ähnlich wie beim Riesling, da spielt der Klon jetzt nicht die ganz große Rolle. Das ist ja bei Pinot ganz, ganz anders, wie wir ja mittlerweile alle wissen. Ich glaube, die nerdigste Diskussion wäre jetzt hier wirklich in die einzelnen AVAs abzutauchen und rauszufinden, was die einzelnen Unterschiede ausmacht. Das ist auch irgendwie noch eine Nerd-Diskussion, die für mich, glaube ich, auch Sinn macht. Toastung hat ja immer irgendwie ein bisschen was mit Stilistik, das Hausstilistik dann letztendlich zu tun. Das muss jeder Winzer, glaube ich, immer für sich selber entscheiden. Aber um jetzt das Tal so ein bisschen, da finde ich, glaube ich, diese AVA-Differenzierung, das wäre, glaube ich, so mit das Nerdigste, was du machen kannst. Also wir haben ja auch heute schon gesagt, dass man Unterschiede rausschmecken kann und das tut man auch. Aber ob sie wirklich so explizit sind, das würde ich auch gerne mal mit einem Tasting, glaube ich, selber gerne rausfinden, mit verschiedenen Grundweinen vielleicht auch, die aus verschiedenen Appellationen dann zu verkosten. Also da hätte ich schon auch richtig Bock drauf. Ja, vielleicht ergibt sich das ja im Sommer, wenn ich dort bin. Gucken wir mal.
Wäre eine schöne Möglichkeit. Also gerade, weil wir es ja aus verschiedenen Regionen kennen, wo eine Rebsorte dann in verschiedenen Gebieten, die nicht weit auseinander sind, unterschiedliche Grundcharakteristiken widerspiegeln. Und warum soll es das im Napa nicht geben? Also daher kann ich mir es durchaus vorstellen. Und es ist bestimmt eine schöne Sache, das eben auch live zu erleben. Wenn du Napa auf einen einzigen Satz reduzieren müsstest, wie würde der lauten?
Boah, nah an der Perfektion, aber niemals langweilig.
Richtig Spaß gemacht, Max. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Gedanken, vielen Dank auch für die Vorbereitung. Vielen Dank für einfach diese Begeisterung um Kalifornien und ums Napa Valley. Tolle Weine haben wir ausgesucht, also exemplarische Weine, die sich großartig präsentiert haben. Aber letztlich sind sie nur ein Sinnbild für die Vielzahl der Weine, die es dort gibt und für die Geschichten, die dort geschrieben wurden. Beim nächsten Deep Dive in ungefähr einem Monat geht es um Sonoma County bzw. Sonoma Valley und das mit keinem geringeren als Justin Leone. Ich freue mich wahnsinnig darauf. Und an dieser Stelle nochmal ein riesen Dankeschön an Hendrik Thoma mit Wein am Limit, dem gesamten Team und an die Schlumberger Gruppe dafür, dass sie uns die Weine für diese Folge zur Verfügung gestellt haben. Und nach dem Deep Dive in Napa Valley mit Maximilian Wilm von Kinfels Kitchen darf ich wieder einmal sagen, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Nach dem Freitag ist vor dem Freitag. Und nächste Woche haben wir wieder eine, in Anführungszeichen, reguläre Folge. Und ich durfte nach Berlin reisen und habe dort den Sommi eines der bekanntesten Restaurants unserer Republik ans Mikrofon bitten dürfen. Und es war erstaunlich, was ich schon vermutet habe, dass neben all dieser Medienwirksamkeit, neben der Social-Media-Wirksamkeit, ganz viel Substanz da drin steckt. Ich freue mich aus dem Toulouse-Lautrecken Berlin nächste Woche auf Felix Fuchs.
Moin, Thorsten Juncker hier, der Außenminister von Wein am Limit, also Ansprechpartner und Berater für die Wallinauten aus Gastronomie und Fachhandel und das seit ziemlich genau 3 Jahren. Wein am Limit war für mich allerdings schon lange davor einer der spannendsten, wenn nicht der spannendste Weinhändler Deutschlands. In meiner aktiven Zeit als Sommelier habe ich mit großer Freude beobachtet, wie das Projekt gewachsen ist. Und ich fand es immer großartig, mit welcher Leidenschaft und Präzision Bianca und Hendrik ihre Weine und Weingüter selektieren, die ich dann in der Gastronomie immer wahnsinnig gern eingesetzt habe und dabei eigentlich nie enttäuscht wurde. Und umso mehr hat es mich natürlich gefreut, als die beiden dann vor etwas über 3 Jahren gefragt haben, ob ich mir vorstellen könnte, selbst Teil von Wein am Limit zu werden. Heute bei euch im Podcast zu Gast ist Maximilian Wilm. Max und ich, wir haben uns das erste Mal kennengelernt. Das muss kurz nachdem er auf dem Sylberg in Hamburg angefangen hat gewesen sein. 2015. Wir waren unabhängig voneinander zu Fuß auf dem Weg zu einer Abendveranstaltung, die Hendrik Thoma moderiert hat. Es ging um Beaujolais und seine Cru. Und dazu gab es ein großartiges Abendessen, kuratiert von der Küche des Bistro Karls. Für mich war das ein augenöffnender Abend, was die Region Beaujolais alles kann. Ja, und Max und ich, wir sind uns auf dem Weg dorthin begegnet. Max hatte seine liebe Freundin und heutige Frau Julia mit dabei. Und wir sind den Weg dann ein Stück zusammengelaufen und haben uns ein bisschen ausgetauscht und kennengelernt. Aber richtig eng wurde der Kontakt dann etwas später, als wir beide für die deutsche Sommelier-Nationalmannschaft unterwegs waren und uns auf einen Wettbewerb vorbereitet haben, den Sommelier Cup in Wien. Was ich an Max von Anfang an geschätzt habe, er ist ein unglaublich gerader Mensch. Er sagt dir ehrlich, was er mag und was nicht, ohne Großes drumherum. Gleichzeitig ist er unglaublich verlässlich. Wenn du Max anrufst und ihn um etwas bittest, dann kannst du dir sicher sein, dass sehr schnell eine Antwort kommt. Diese Mischung aus Klarheit, Verlässlichkeit, gepaart mit seinem großen Herz, das macht ihn für mich aus. Was ich außerdem sehr an ihm mag, ist seine unprätentiöse Art, über Wein zu sprechen. Gerade heute finde ich das enorm wichtig, dass Wein nicht kompliziert oder elitär erklärt wird, sondern so, dass Gäste, dass Kunden sich abgeholt fühlen. Und genau das kann Max wie kaum ein anderer. Er ist ein grandioser Sommelier, nicht nur am Gast, sondern auch im Wettbewerb. Ich durfte ihn während seiner Vorbereitung auf Europa- und Weltmeisterschaft begleiten und war immer beeindruckt von seinem Wissen, seinen Fähigkeiten und seinem unglaublichen sensorischen Talent. Max ist einer der besten Blindverkoster, denen ich je begegnet bin. Du kannst Max eigentlich nahezu jeden Wein blind hinstellen und die Chance ist relativ hoch, dass er dir sagt, was da im Glas ist. Ich erinnere mich noch an das Finale der Sommelier Trophy 2017 in Hamburg, als er im Finale auf der Bühne in einer Blindverkostung einen griechischen Xinomavro praktisch bis aufs Jahr genau getroffen hat. Und als das dann nachher aufgelöst wurde, das war schon ziemlich beeindruckend und alle im Saal waren aus dem Häuschen. Aber vielleicht noch wichtiger, Max ist jemand, dem der Nachwuchs immer am Herzen gelegen hat und nach wie vor liegt. Max behält sein Wissen nicht für sich, sondern er gibt es großzügig und gern weiter. Viele junge Sommeliers sind durch seine Kaderschmiede gelaufen, wurden durch ihn geprägt und haben durch ihn ihren Weg gefunden. Lieber Max, die Weinwelt in Deutschland wäre definitiv ein ganz großes Stück ärmer ohne dich. Es ist schön, dich in dieser Welt zu wissen, aber noch viel schöner, dich meinen Freund nennen zu dürfen. Danke für all die Jahre der Freundschaft und bleib bitte genauso, wie du bist.